Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge. Mein Name ist Sven Zaro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Ich habe das Gefühl, Paul Hepper und ich haben uns über Gott und die Welt unterhalten, aber kaum über Fotografie, obwohl das ja gerade das zentrale Thema in seiner Karriere ist. Aber das ist auch sehr passend, denn zur Fotografie kam Paul auch über Umwege. Eigentlich war er auf YouTube aktiv, zuerst als Gamer, dann im Bereich Fitness, dann Streetwear. Und erst vor ein paar Jahren kam dann das Thema Kameras und Fotografie für ihn so richtig auf. Aber dafür ging dann alles umso schneller. Heute hat Paul über 100.000 Follower auf Instagram und arbeitet mit Marken wie Leica, Netflix und Spotify. Und Leica wiederum ist auch ein gutes Stichwort, denn eben mit einer analogen Leica um den Hals hat er mich im Kaffeeladen um die Ecke abgeholt. Und auch sein 1984-Tattoo ist mir nicht entgangen. Nicht sein Geburtsjahr, sondern das der legendären Leica M6. Wir sprachen darüber, dass er beinahe Steuerberater geworden wäre, darüber, ob Qualität zwangsläufig zu Erfolg führt, über Rentenproblematik, über eine positive Entwicklung auf den sozialen Medien hin zu weniger kommerziellen Inhalten, über Ostdeutschland, wo er nach der Wende geboren wurde, und nicht zuletzt über seinen Wunsch, mit der eigenen Kunst die Welt positiv zu beeinflussen. Und noch kurz bevor es losgeht, im Newsletter gibt es jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen. Kostenlos anmelden kannst du dich dafür auf ohnedenhype.substack.com. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com/Sven Zaro. Für Supporter gibt's da auch noch exklusive Bonus-Podcasts und immer mal wieder andere Goodies. Und ich freue mich sehr, wenn du dir die 2 Sekunden Zeit nimmst, den Podcast jetzt gleich mit 5 Sternen zu bewerten. Ein kleiner Klick für dich, ein großer Klick für Ohne den Hype. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Paul Hepper. Du bist der Profi. Weißt du, machst du Film, du hast ja eigentlich mehr Ahnung von dem Zeug als ich.
Ja, aber von Audio begrenzt.
Nee. Begrenzt?
Autodidakt.
Ja, gut, aber wer von uns ist nicht Autodidakt?
Ja. Reinstecken und hoffen, dass es geht.
Ja, eben. Und ich meine, das Einzige, was du hier gelernt hast, ist eigentlich Steuerberater.
Auch nicht.
Nee, aber du hast es fertig gemacht, oder?
Nee.
Nee?
Nein, ich bin nicht Steuerberater. Das dauert erstaunlich lang. Und das ist auch sehr schwer. Und das ist auch fair, also du musst ja auch viel können.
Mhm.
Nee, also du musst normalerweise, es ist fast so ein bisschen, ist nicht ganz so krass, aber wie Medizin, aber im Aufbau, dass du musst studieren und dann musst du irgendwann ein Steuerbüro und dann musst du da eine gewisse Zeit arbeiten, wie so eine Art Assistenzarzt, und dann kannst du nach einer gewissen, das ist an gewisse Grenzen auch gebunden, und dann gehst du in die Steuerberaterprüfung, für die du halt auch, glaube ich, Monate lernst. Das soll auch, ich glaube, Wirtschaftsprüfer soll noch schlimmer sein oder Wirtschaftsprüferin, aber genau. Und wenn du das dann bestanden hast, dann bist du Steuerberater, aber ist jetzt, das macht man mal nicht so in 2 Jahren.
Aber es macht ja auch Sinn, weil ich meine, man sagt ja auch nicht zu Unrecht, die einzigen 2 Sachen im Leben, die sicher sind, sind die Steuer und der Tod.
Ja.
Deswegen Arzt und Steuerberater hat ja vielleicht tatsächlich ein bisschen Parallelen, was das angeht dann.
Ja, und es ist ja einfach auch viel zu lernen. Es gibt so viele Steuergesetzbücher, das ist schon crazy. Es gibt für alles ein eigenes Gesetz. Und ja, ich glaube, wenn man da Spaß dran hat, kann das schon auch cool sein.
Wie lange hast du es dann gemacht? Oder wie kamst du überhaupt auf die Idee, das zu machen? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, was du jetzt machst, hätte ich das nicht vermutet.
Ich würde sagen, die meisten. Ich weiß nicht, ich glaube, es. Also in der Schulzeit hatte ich jetzt nie so einen. Eine Zeit lang wollte ich Zahnmedizin studieren, aber ich glaube, das jetzt nicht aus einem Grund, dass ich jetzt Zähne so. Ich war halt immer. Ich mochte irgendwie auch einen handwerklichen Part. Also ich wollte jetzt nicht. Ich könnte jetzt nicht Literaturwissenschaftler sein. Ich glaube, das würde mich langweilen. Also ich finde es eigentlich auch in meinem jetzigen Beruf ganz schön, dass ich natürlich auch diese Büro und Laptop und Sitzen und Denken, aber trotzdem muss ich auch mal was in dem Sinne Handwerkliches tun. Mhm.
Deswegen hast du ja auch hier, du hast mir gerade gezeigt, die Sachen, die du selbst belichtet hast, was du gerade lernst.
Mit den C-Prints, verrückt. Mhm. Aber und deswegen dachte ich eine Zeit lang Zahnmedizin, weil das irgendwie so noch so das Praktischste mit, neben vielleicht so Chirurgie. Mutter ist auch Ärztin, deswegen war da immer so ein, was heißt Zugang, aber und dann, ja, nach dem Abi dachte ich mir dann, eigentlich weiß ich nicht so richtig, was ich machen will. Wie alle, okay, BWL und dann musst du dich ja im Studium auch irgendwann entscheiden, in welche Richtung soll es gehen. Und ich glaube, kannst du zwei Spezialisierungen wählen, ähnlich wie so in der Oberstufe im Gymnasium. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, ich wähle irgendwie was ich mir zumindest nicht freiwillig beibringen würde. Weil ich dachte mir immer, gut, Marketing, nichts gegen Marketing, arbeite ich ja jetzt irgendwie auch, aber da hatte ich immer das Gefühl, ich könnte mir auch ein Buch durchlesen und dann kann ich mir das, glaube ich, beibringen. Aber bezweifle, dass man sich Einkommensteuerrecht in seiner Freizeit beibringt. Also da brauchst du halt einfach Know-how. So, das ist halt nicht mal eben gelesen. Also schwieriger. Und deswegen dachte ich mir, ey, warum nicht? Das machen nicht so viele, weil das so ist wie Mathe in der Schule. So, alle sagen, es ist schlimm, aber wenn du es machst, dann hast du eigentlich eine goldene Zukunft vor dir beruflich. Aber ja, und deswegen bin ich dann da so reingerutscht und fand das eigentlich immer ganz cool. Hab dann aber auch in den Praktikas gemerkt, dass das schon machen könnte, aber so richtig jeden Tag im Anzug rumrennen damals noch und dann in so großen Wirtschaftsprüfungen gewesen für Praktikas und schon auch irgendwie cool, aber ich glaube, am Ende habe ich auch gemerkt, dass es mehr so ein, man möchte einem gesellschaftlichen Bild entsprechen oder vielleicht, dass die Eltern sagen, so, unser Sohn, der macht was Ordentliches, wo sich auch jeder was drunter vorstellen kann.
Hattest du das, ja.
Dieses glaube ich schon, aber obwohl das jetzt gar nicht familiär kommt. Mhm. Also meine Mutter hat immer gesagt, mach, was dich glücklich macht. Also solltest deine Miete bezahlen können, aber am Ende ist mir das egal. So. Also sei glücklich, das ist die Hauptsache. Also deswegen, das war jetzt überhaupt nicht von außen sinnvollerweise begründet, aber ja, nee, und dann.
Aber es war eine sehr, sehr logische Herangehensweise zu sagen, ich habe was Solides dann irgendwie. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was du jetzt machst und auch auf die Art, wie du es machst, dann du könntest ja nicht weiter weg sein von was Solidem eigentlich.
Ja, aber ich glaube, ich merke oft, dass mir, glaube ich, dieses Strukturelle auch sehr viel hilft und das gibt es auch nicht so häufig in der kreativen Branche, gerade jetzt bei den klassischen Freelancern. Und das finde ich eigentlich was sehr Positives und ich habe auch das Gefühl, dass das sehr viele Kunden eben gut finden, dass, also ich habe jetzt vielleicht nicht die Idee, die Welt verändert, I don't know, aber ich gebe halt zur Deadline ab. Also ich bin halt dann nicht noch zwei Tage irgendwo was trinken und völlig aus der Welt und sondern so, ich bin sehr deutsch, glaube ich. Also im Sinne von, ich mache, was ich zu tun habe und mache das auch gut und versuche es auch immer noch besser zu machen. Und wenn eine Deadline ist, gebe ich ab. Und wenn dieses ist das und wenn ein Call ist, bin ich 5 Minuten vorher da. Und es ist halt manchmal ganz gut, glaube ich, was eher so aus diesem Organisierten kommt, dass ich so diese zwei Dinge in meinem Gehirn habe.
Das war aber tatsächlich auch das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich gehört habe, dass du Steuerberater zuerst angefangen hast. Weil, wie du sagst, ich glaube, das ist, was vielen Leuten, die in so kreativen Berufen arbeiten, fehlt vielleicht, die Struktur eben, weil es ja doch irgendwie so zwei Teile des Hirns sind, die vielleicht gegensätzlich irgendwie laufen, ob das eine links, das eine rechts, ich weiß es nicht. Also der Erfolg in einem kreativen Job hängt ja einerseits davon ab, coolen Shit zu machen, aber andererseits auch den coolen Shit zu platzieren und dann eben auch die Zuverlässigkeit, dass die Leute auch wissen, okay, die Person kann es auch fortlaufend abliefern. Und deswegen haben Künstler ja häufig dann eben auch Galeristen und Galeristinnen und oder halt irgendwo oder Management oder was auch immer, das dann halt diesen Part übernimmt. Aber wenn man das selber schon machen kann, dann kann man halt auch, glaube ich, sehr schnell Erfolg haben. Und ich meine, bei dir ging es ja jetzt auch sehr, sehr schnell eigentlich bis zu dem Punkt, an dem du jetzt bist, oder?
Total.
Wie lange machst du jetzt wirklich die Fotografie?
Also ich habe mehr oder weniger angefangen mit dem Thema, als Covid losging. Mhm. Also ich habe da gerade meinen Bachelor geschrieben und der dann auch schon nichts mehr mit Steuerrecht zu tun hatte. Damals wollte ich dann in so...
Also es war ein BWL-Bachelor. Genau,
BWL-Bachelor, ja. Und ich hatte Steuerrecht und irgendwie digitales Start-up, ach, keine Ahnung.
Aber zum Bachelor hat man schon die lustigen Sachen, so Spieltheorie und sowas auch, oder? Nee, schade. Weil das ist, wo es Spaß macht dann mit Wirtschaft, finde ich.
Ich fand es auch immer spannend. Also ich fand Wirtschaft immer interessant. Ich finde das auch jetzt cool, dass man auch grundlegende ökonomische Zusammenhänge versteht. Mhm. Was ist eine Inflation? Was macht dann eine EZB, um dagegen zu... Also ich finde das schon sehr spannend. Also ich lese gern Tagesschau auch zu so Wirtschaftsthemen und denke mir so... Also ich glaube, ich verstehe vieles, aber nichts richtig. Und aber ich kann mir so ein Gesamtbild bauen.
So geht's mir aber auch. Und ich finde, also für mein Hirn funktioniert das auch am besten, weil ich habe einfach zu viele Interessen, als dass ich in irgendwas zu tief eintauchen könnte. Ich kann nicht dieses Ausschlussverfahren machen.
Ich finde schon manchmal cool, jetzt auch so mit, was wir gerade hatten, mit so analoger Fotografie, wirklich das mal bis ins letzte Detail durchzubauen, ob das jetzt sinnvoll ist auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene, ganz andere Frage. Also ich finde es auch schon cool, so richtig abzunörden. Aber bei den meisten Themen ist allgemein. Und genau, damals habe ich so Blockchain, fand ich auch lange spannend. Also da ging es um so dezentrale Identitäten, auch ein mega spannendes Thema. Das habe ich mit der Bundesdruckerei gemacht. Also die.
In deiner Bachelorarbeit.
Die halt so Persos und so ja ausstellen. Und da ging es darum, kriegt man irgendeine Identifikationsart, whatever das am Ende ist, ob das jetzt ein Perso, ein Reisepass oder eben auch Uni-Abschluss, also einfach eine Identität über eine Person auf eine Blockchain, weil das hat natürlich riesen Chancen, gerade auch so für Krisengebiete. Und also stell dir vor, du fliehst irgendwie aus einem Land, wo Krieg ist, nimmst jetzt vielleicht nicht dein Bachelorzeugnis mit, wenn die Bombe gerade einschlägt. Und wie cool wäre das denn, weil die meisten Leute haben ja inzwischen doch ein Smartphone, also selbst Geflüchtete aus aller Welt haben ja inzwischen viele ein Handy, was ja in dem Sinne eine Riesenchance ist. Wie cool das wäre, wenn es ein dezentrales System gäbe, wo auch wenn ein Staat einbricht, es trotzdem noch offiziell verifiziert wäre, worüber jeder gewisse Dinge nachweist. Mhm. Das wäre eigentlich eine Riesenchance. Oder auch dieses, ich habe mein Perso verloren. Ja, wäre doch cool, wenn du irgendwelche Credentials hättest, dass du das immer... Naja, aber da ist die spannende Frage im Kapitalismus auch wieder... Wie monetarisierst du das?
Ja, aber deswegen, da verbinden sich die Sachen ja wieder. Weil Blockchain, als es aufkam, ich meine, der erste Gedanke, den alle hatten, war NFTs. Ja. Also da sieht man auch, wie die Wirtschaft ist halt der Motor für solche Veränderungen normalerweise.
Oder Bitcoin halt.
Ja, genau. Was für mich eigentlich immer der, es ist halt irgendwie das Offensichtliche, weil jeder immer Geld verdienen will, aber eigentlich ist es der langweiligste Ansatz, den man für sowas haben kann. Was da dann tatsächlich noch raus entstehen könnte, wie eben solche Sachen, die du da gerade sagst, A, nützlich und B, dann vielleicht auch einfach wirklich interessante Sachen, die kommen dann meistens erst einmal hinten raus dann, wenn diese Sachen dann etabliert sind.
Weiß ich, finde ich auch ein spannendes Thema. Oft überlege ich auch über so, gerade jetzt auch durch soziale Medien oder auch im Künstlerischen, gibt es eine Verbindung zwischen, und ich glaube es nicht, es ist jetzt eine offene Frage ohne Wertung, gibt es eine Verbindung zwischen etwas ist gut, dann wirft es auch Geld ab. Weil oft sehe ich auch Sachen, wo ich mir denke, die sind cool und die Leute verdienen damit auch Geld. Jetzt nicht nur privat, sondern auch Unternehmen. Und dann frage ich mich, auch im Umkehrschluss, wenn es halt niemanden interessiert, ist dann vielleicht einfach dein Produkt auch doof? Also weißt du, was ich meine? Oft denke ich da so drüber nach. Hängt ein, wenn ich jetzt Fotos mache, die vielen Menschen gefallen, dann muss ja zwangsweise auf sozialen Medien da irgendwie sich was aufbauen. Keine Ahnung, wie. Also das finde ich so, und oft denke ich darüber nach. Ist das, weil häufig sehe ich schon Kunst, die in dem Sinne auch monetär erfolgreich ist und verstehe es und sehe dann auch manchmal Künstler, die es nicht sind, wo ich mir dann aber manchmal insgeheim auch denke, irgendwie verstehe ich auch warum, ohne gemein zu sein zu wollen. Aber ob es da, ich glaube, es gibt keine Stellschraube, es sind einfach so dumme Gedanken.
Nee, ich finde überhaupt nicht, dass es ein dummer Gedanke ist. Ich glaube, dass das aber auch alles immer muss zur richtigen Zeit kommen und es muss auch zufällig teilweise richtig platziert sein. Ich möchte jetzt nicht lügen, ob es tatsächlich das Buch war, aber ich glaube, How to Kill a Mockingbird ist ja so ein absoluter Klassiker. Und ich glaube, es wurde nur ein Klassiker, weil es in den USA als Schullektüre dann eben kam. Davor wollte, glaube ich, keiner dieses Buch lesen. Dann kam es als Schullektüre und auf einmal hat es danach irgendwie alle Preise abgeräumt. Es könnte auch ein anderes gewesen sein. Vielleicht war es auch Catcher in the Rye. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall eine. So in der Riege. Also es kann halt sein, dass du einfach gut platziert wirst auf einmal aus Zufall. Es kann auch sein, dass du zwar super gute Arbeit machst, aber es passt gerade nicht in den Zeitgeist. Ja. Und dann ist es ja auch, das sieht man immer bei so Super Bowl-Werbung oder sowas auch. Es gibt ja so Produkte wie Heinz Ketchup, ja. Nichts macht Heinz Ketchup wirklich besonders, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Es ist einfach ein durchschnittliches, mittelmäßiges Produkt, das aber halt einfach, wo die Leute Geld reinschaufeln und dann wird es erfolgreich. Und das ist halt ein Weg zum Erfolg. Und ein anderer Weg ist aber halt, dass du wirklich einfach nur ein wahnsinnig gutes Produkt machst und dafür sich dann halt ein Markt findet. Aber da kann man halt weniger Einfluss nehmen dann, glaube ich.
Total. Aber wie du sagst, ich glaube, Glück ist auch ein ganz springender Punkt.
Ja.
Ich glaube, man kann immer seine Chancen maximieren, aber am Ende muss man auch einfach Glück haben im Leben. Und das Leben ist halt leider ungerecht. Also, weiß nicht, meine Mutter erzählt mir auch so oft einfach, die ist halt Gynäkologin und weiß nicht, wenn dann so eine Anfang 30-Jährige halt Brustkrebs kriegt, das ist halt, die nicht raucht, die nicht Übergewicht, also so die all diese
keinerlei Risikofaktoren.
Ist halt einfach nicht fair. Ja, ich glaube, so ist es halt auch im Job teilweise, dass der eine ist vielleicht weniger qualifiziert und erfolgreicher, weil er halt einfach Glück hatte. Also ich glaube, das spielt schon auch mit rein.
Aber Fairness ist halt auch eine menschliche Erfindung, muss man ehrlich sagen.
Total, also das glaube ich mir auch, wenn man jetzt die Welt als Ökosystem betrachtet.
Ja.
Kannst halt nicht so drüber sprechen, weil Menschen sind natürlich, also es gibt ja keine Wertung, jeder Mensch ist gleich viel wert, aber in der Natur, wie viele Babys sterben von so einer Schildkröte, die am Meer brütet, da kommen wahrscheinlich, weiß nicht, wenn man sich das anguckt, das ist ja sehr deprimierend oft, aber es ist am Ende ja ein normaler Kreislauf in einem Ökosystem, irgendwer wird halt von wem gefressen,
ja,
und
klar.
Irgendwer stirbt, das hat vielleicht auch, ich will jetzt nicht Selektion in den Mund nehmen, weil das ist ein bisschen krank, aber du weißt, was ich sagen will.
Es ist ja auch in
Tod
dem Fall,
gehört halt zum Leben, genau, irgendwie auch dazu.
Und in dem Fall ist es ja auch nicht wirklich Selektion, sondern es ist halt einfach Chancen. Deswegen legen Schildkröten so viele Eier, weil halt 90% gefressen werden oder weggeschwemmt werden oder sonst irgendwas. Und ich habe irgendwann mal eine Auflistung gesehen von, ich weiß nicht mehr, Henry the Sixth oder was auch immer, irgendein englischer König. Ich glaube, der hat irgendwie 30 Kinder produziert oder was auch immer, es war eine absolute Zahl. Und da stand bei jedem dabei, wie alt die geworden sind. Und die meisten sind halt schon im Säuglingsalter gestorben, weil halt 1600 irgendwas, ja klar. Ein paar haben es so irgendwie geschafft bis 7 Jahre alt, 2 haben es irgendwie geschafft bis in ihre 30er und irgendwie 2 haben es halt geschafft bis ins hohe Alter oder sowas. Ja. Ich meine, unsere Medizin heute, und was ja toll ist, ja, die Möglichkeiten, die wir heute haben, aber die geben uns eine etwas falsche Sichtweise, glaube ich, auf, wie die Natur eigentlich arbeitet. Wir haben es halt geschafft, das so zu manipulieren. Also glücklicherweise, aber
Ja, ich meine, das stellen uns ja auch vor viele Probleme jetzt, zumindest auch in Deutschland, gerade jetzt zum Beispiel die Rententhematik. Dass wir halt immer älter werden, ist ja schön, wie du sagst, aber wirft halt auch neue Fragen auf. Also und
Probleme vor allem.
Probleme, also jetzt auf der Rente Probleme, klar. Und ab einem gewissen Alter kann man ja auch sagen, also ich glaube, so schwer das ist, aber in einem gewissen Alter stirbt man halt dann irgendwann auch und es gehört halt zum Leben dazu.
Ja. Okay. Ja, und das ist ja auch, also ich wage jetzt mal zu sagen, es ist ja auch gut so. Weil ich meine, stell dir mal vor, wir würden im Durchschnitt nicht 80 Jahre, sondern 200 Jahre, ja. Wenn das jetzt schon seit ein paar hundert Jahren so wäre, dann hättest du heute in deiner Bank einen Chef, der unter Bismarck irgendwie schon erwachsen war, ja, und in dem Wertesystem auch aufgewachsen ist. Und irgendwann passt du dich auch nicht mehr richtig an, ja. Also das heißt, es ist ja auch notwendig, dass Leute sterben, damit sich eine Gesellschaft effektiv verändern kann. Und ich meine, alle schimpfen immer auf alte weiße Männer, ja. Wenn alle 200 Jahre alt werden, dann haben wir nur noch alte Männer oder alte Menschen zumindest, ja, die nach einem Wertesystem an dem festhalten dann auch.
Ja, aber das finde ich eh. Ich finde eh, das ist jetzt ein Hard Take, aber ich finde auch, dass man echt überlegen müsste, gerade jetzt in Bezug auf die Probleme, die wir auf der Welt haben, ob man in der Demokratie nicht auch dein Wahlrecht irgendwie an einem gewissen Alter, weil das ist ja wirklich ein Problem, was wir hier gerade haben durch den demografischen Wandel, dass diese ganzen alten CDU-Wähler, es wird sich halt nichts verändern, weil die alle sagen, ich will genauso viel Rente, da soll sich nichts ändern und ich will auch schön alles immer so und ja, es fliegt uns halt um die Ohren.
Ich will meinen Lebensabend halt noch weiter so leben können.
Ist ja auch fair, geht ja gar nicht darum, das zu unterbinden, aber wie gesagt, Thema Rente, wenn man weiß halt, wir müssen jetzt was ändern, weil das System fliegt uns, wie es ist, aktuell definitiv um die Ohren und ja, wie kann man das ändern? Ja, wird halt unangenehm. Also irgendwer kriegt weniger Geld, irgendwer muss länger arbeiten. Das sind ja die Stellschrauben, die du hast. Also es ist ja nicht plötzlich Geld da.
Ich glaube, es gibt noch eine Stellschraube, die es aber halt auch wieder schwierig ist zu implementieren. Und das ist halt Immigration. Es wäre halt einfach sagen, wir machen die Grenzen irgendwie sinnvoller, besser auf und haben aber kriegen halt mehr Leute. Aber es gibt ja genügend Leute, die hier rein wollen und hier arbeiten wollen. Und auch Leute, die, ich meine, dann tun immer alle so als, die nehmen uns unsere niederbezahlten Jobs weg, die eh kein Deutscher machen will am Ende, weil ja alle sich zu gut dafür sind. Aber es stimmt ja nicht. Es gibt ja auch Unmengen Ärzte, die aus Syrien kommen oder sowas hierher und die dann auch wieder ins Rentensystem zahlen könnten und dann hätten wir auch irgendwie eine spannendere Gesellschaft und so. Aber da arbeiten dann auch wieder alle dagegen. Es ist ja auch einfach nicht so einfach. Es ist ja auch nicht so, als wenn wir beide jetzt irgendwie eine geteilte Bundeskanzlerschaft hätten, wir auf einmal die Probleme lösen würden.
Auf keinen Fall. Also es ist komplex und Demokratie ist schwierig und ja, Politik ist ja auch immer einfach ein Kompromissgeschäft.
Ja,
also
ja.
Völlig fair. Ja. Aber finde ich ein schlimmes Thema, dass die Jugend auch immer so politikverdrossener wird. Muss aber auch sagen.
Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ich glaube schon.
Ich
muss auch sagen, dass ich es bei mir selbst auch merke. Und ich würde schon sagen, dass ich eher ein politisch interessierter Mensch bin. Aber ich denke mir inzwischen auch, obwohl ich in Berlin lebe, denke ich mir auch gefühlt bei den meisten Sachen, die man so mitkriegt, was macht ihr da eigentlich? Was für ein Quatsch.
Das stimmt, aber ich habe eher das Gefühl gerade, dass die Jugend gerade mehr mitbestimmen möchte wieder.
Klar, ne? Natürlich, was jetzt diese ökologischen Themen angeht, ja. Aber ich befürchte, das ist ja auch nur eine gewisse Blase. Und so
aber alles
die breite Masse, also wenn ich jetzt halt.
Aber alles sind immer nur Blasen. Und die Blasen sind es aber am Ende, die es bewegen. Deswegen muss ich auch immer wieder einsehen, ich bin halt über 40, ich bin alt, ich verstehe tatsächlich viele Sachen einfach nicht, kann die nicht richtig nachvollziehen oder nur abstrakt und kann sie nicht wirklich nachfühlen. Aber trotzdem muss ich auch mir mittlerweile eingestehen, dass es halt vielleicht einfach Themen gibt, die geändert werden müssen, die ich aber einfach nicht nachvollziehen kann.
Ja.
Und das dann könnte ich es auch einfach als Blase abtun, aber das ist halt die Blase, die es letzten Endes verändern wird.
Klar, du brauchst natürlich immer ein Extrem, wo vielleicht auch manche Sachen ein bisschen drüber sind, ja. Bis sich das so gesellschaftlich
einpendelt. Ja. Okay. Na gut, aber dann kommen wir zu dem nächsten Thema, das wir wahrscheinlich nicht verstehen. Und das ist tatsächlich, wie es da mit deinem Job weiterging. Also du warst eigentlich auf dem besten Weg, Steuerberater zu werden. Und dann kam Covid
ja.
Und du hast auf einmal eine Kamera in der Hand gehabt, oder wie?
Also ich habe mein ganzes Leben YouTube-Videos gemacht. Aus Spaß.
Wann hast du damit angefangen?
Weiß ich nicht.
Wirklich. Wie alt warst du ungefähr, als du damit angefangen hast?
Weiß nicht, 13.
Echt?
Also, wobei, ich habe auch als Kind, ich habe auch noch so eine CD, die mir meine Mutter letztens gefunden hat. Wir haben auch als so Kinder schon so die ganze Zeit so Kurzfilm-Quatsch gemacht. Also als Freundesgruppe. Und da ging es halt los mit Gaming-Videos, viel gespielt früher. Dann wollte man halt Gaming-Videos machen. Dann gab es durch so einen, sag ich mal, familiären Schlag in der Geschichte, dass ich so mit 15 sehr stark in so Sport gegangen bin. Dann wollte ich so Fitness-YouTuber werden. Und dann, als ich nach Berlin gezogen bin, dachte ich halt, ja, so Sneaker, Streetwear ist es. Halt so vor Geschäften geschlafen nachts und das halt gefilmt. Und also es gab sozusagen immer einen autodidaktischen Bezug zur Kamera, nie auf so eine professionelle Art, weil ich kannte auch nie jemanden, der jetzt Fotograf oder Director oder schieß mich tot. Das war für mich irgendwie eine Blase, die ich nicht kannte oder auch nicht wusste, wie groß und wie viel Geld. Und naja, war halt nie auch so ein ordentlicher Job im Sinne von.
Aber letzten Endes muss man sagen, für YouTube die beste Ausbildung, die du hättest kriegen können dann, oder?
Voll. Und ich finde es auch bis heute die beste Social-Media-Plattform. Vielleicht noch Reddit, aber genau. Und dann, dadurch gab es immer so einen gewissen Kamerabezug. Und dann weiß ich noch, dann war ich durch diesen Fashion-Bezug im weitesten Sinne durch eine Freundin von der Uni, die hat Modedesign gemacht auf so einer Fashion Week Show in Berlin, was weiß ich. Und da habe ich damals einen Fotografen kennengelernt, aber random. Also der war auch nur als Gast da und ich weiß auch nicht mehr, warum wir ins Gespräch gekommen sind. Und dann
irgendjemand, den man kennt oder der auch in dem YouTube-Zirkel irgendwie mit drin ist? Oder?
Also schon in der Berliner Branche, aber mit YouTube jetzt gar nichts am Hut. Und wir haben uns dann einfach gut verstanden und dann kam halt Corona und dann kam halt der Lockdown. Und so dieses Zocken, inzwischen komme ich leider gar nicht mehr dazu und dann haben wir aber sehr viel gespielt, weil du konntest ja nichts mehr machen und das war echt so ein ganz cooler Ausgleich, weil du halt oft mit Leuten sprechen konntest und so halt wie mit Kumpels treffen, halt virtuell. Wir haben halt sehr viel Call of Duty gespielt und dann habe ich meinen Bachelor geschrieben und dann war das irgendwann so, ja, willst du mal ein Praktikum machen? Und da dachte ich mir, naja, ich mache jetzt meinen Bachelor fertig, dann ist auch meine Mutter erstmal ruhig. Und dann habe ich mir so selbst gesagt, ich probiere das jetzt ein halbes Jahr, das kriege ich finanziell gestemmt. Wenn ich merke, das geht gar nicht auf, dann mache ich einen Master. Und wenn nicht, dann mal sehen, was passiert. Und dann bin ich aber sehr schnell einfach, habe ich mich so ein bisschen verliebt in diese Branche, würde ich nicht sagen, weil ich finde die Branche teilweise auch ein bisschen anstrengend, was so dieses, ich glaube, Kreative können auch anstrengend sein und auch so dieses Agenturgehabe und Berlin und Hip und ist manchmal auch ein bisschen, deswegen mag ich es ja auch in Steglitz zu wohnen, hier sind so normale Menschen. Genau, und dann habe ich eigentlich so ein Jahr lang assistiert, aber auch so, also er war Fotograf, DOP, sie war Director, Fotografin oder Directress und habe halt eher so eine Breitseite auch bekommen, eigentlich mehr wie im Studium. Mhm. Jetzt nichts, ich habe jetzt nicht nur Digi gemacht, aber habe halt so voll viel gesehen und voll viele Einblicke bekommen. Und
ich finde, dafür ist es ja auch da, dass man so ein Praktikum macht oder halt assistiert oder sowas. Genau. Nicht, dass man en Detail irgendwelche Sachen lernt, sondern dass man wirklich einfach sieht, wie der Alltag funktioniert.
Genau. Und dann, darüber fing das dann an und dann habe ich natürlich, wie gesagt, auch viele Bereiche gesehen und irgendwann ging es dann halt auch los, dass ich sozusagen eigene Anfragen bekommen habe, was sicherlich so ein bisschen Social Media geschuldet war, weil ich das schon immer so ein bisschen für mich genutzt habe. Klar, jetzt, so wie das jetzt gerade abgeht, das ist jetzt auch noch nicht schon immer so.
Also ich habe, muss ich kurz dazu sagen, ich habe, als ich dir geschrieben habe, das erste Mal, hattest du, glaube ich, also ich weiß nicht, vielleicht denke ich mir das auch gerade nur aus, ja, weil es laut zu sagen oder mir gerade nochmal zu denken, klingt zu absurd, aber ich glaube, da hattest du irgendwie 50.000 Instagram-Follower und jetzt hast du, ich habe gestern mal geschaut, irgendwie über 100. Also es explodiert ja gerade bombastisch.
Voll. Also das ist jetzt einfach im letzten oder in diesem Jahr durch halt Reels explodiert. Jetzt gerade merke ich, ist es gerade wieder so ein bisschen, ich glaube, dass Instagram das gerade nicht mehr so ganz so krass pusht.
Bei mir ist aber auch gerade, das ist so ein bisschen stagniert irgendwie. Genau. Ich glaube, das ist gerade, ich weiß nicht, ob der Algorithmus geändert wird oder ob irgendwie gerade Instagram irgendwas. Nicht mehr der heiße Shit ist, ich weiß es nicht.
Aber das ist, glaube ich, eh nicht. Also ich glaube, TikTok it is. Anderes Thema. Naja, und so fing es dann halt an. Und dann eigene Jobs und dann irgendwann halt nicht mehr assistiert, weil selbst zu viel zu tun. Und dann einfach auch durchprobiert. Also fotografiert, wobei Fotografiejobs halt auch einfach in der Zeit, in der ich es jetzt mache, halt auch immer weniger werden, blöd gesagt.
Und vor allem, wenn du dann in Corona erst angefangen hast, dann warst du eh Tail-End von Corona gerade, durfte man nur zu zweit auf Set oder sowas, was dann für dich wahrscheinlich gut war, oder?
Weil
wenn du
aber wir waren schon auf größeren Sets, aber es waren halt strenge Bestimmungen. Mhm. Also ich weiß nicht, wir waren auf einem BMW-Set und dann war einer von unserem Team, hatte so Symptome und das weiß ich dann. Also ich habe da nur assistiert in dem Sinne und dann musste das aber directed werden über FaceTime, also dann wurden so Bildschirme gefilmt und man denkt sich auch im Nachhinein, ich ärgere mich auch, dass ich nicht das noch mehr dokumentiert habe, weil wie verrückt war das einfach auch zurückblickend, jetzt schon. Und damals dachte man halt so, naja, weiß nicht, dachte mir halt auch so, Berlin-Alexanderplatz, ganz schlimmer Ort, finde ich, aber wie oft wird der noch so leer sein in meinem Leben?
Ich war während dem ersten Jahr Corona, glaube ich, war ich in Venedig auf dem Markusplatz, wir waren in Venedig alleine. Es war wild.
Denke ich mir auch. Naja, das ist jetzt aber wieder das Fotografische, dass ich mir denke, ach Mann, du hast guten Content draus bauen.
Ich habe tatsächlich auf dem Markusplatz eben oben von dem, wie heißt der? Naja, von dem, auf den Platz runter dann eben mit so einer Möwe. Und es waren einfach mehr Vögel als Menschen da. Also fantastisch.
Ja.
Fantastisch.
Naja, und dann halt so ein bisschen durchprobiert, eben durch soziale Medien auch so ein bisschen klassischer dieser Content-Creator, diese Ein-Mann-Armee, alles mitgenommen. Foto, wobei das, also inzwischen wird es immer auch noch mehr, was ich cool finde. Und dann halt erst auch mehr noch so Kamera gemacht und immer so gedacht, ja, weiß nicht, Directing, Dann wurde ich aber auch mehr und mehr von so Agenturen da auch hingebracht, weil die meinten, du bist vielleicht auf der einen Seite nicht technisch genug, um jetzt wirklich reiner DOP zu werden, aber auch zu kreativ, um es zu sein, weil ich habe schon immer irgendwie Konzepte geschrieben und bin halt immer die Extrameile gegangen. Ich dachte mir halt, okay, wir können das jetzt so machen, aber vielleicht lass uns doch noch so einen Mini-Twist reinbringen. Selbst wenn das nur so eine Mini-Storyline ist. Oder
das
so.
War ja quasi auch dein Background, nachdem du YouTube-Videos seit 13 was gemacht hast. Was ich ja total spannend finde, weil du eben nicht erstes Thema hattest und dann gesagt hast, auf welcher Plattform kann ich das rausbringen, sondern du warst eigentlich zuerst auf der Plattform und bist durch unterschiedliche Themen durchgegangen, bis du das gefunden hast, was dich interessiert. Und ich meine, das heißt ja auch nicht, dass du für immer dabei bleibst. Vielleicht kommt ja auch in 5 Jahren was Neues.
Ja, man weiß es nie. Ja. Also ich muss schon sagen, dass ich mich gerade sehr wohl fühle. Mhm. Und ich meine, jetzt mache ich das auch. Wie lange ist es jetzt her? Drei Jahre
sind keine Zeit.
Ja, aber jetzt doch schon, wenn ich zurückblicke, habe ich mich für Sneaker jetzt nicht 3 Jahre in dem Ausmaß interessiert.
Aber du wirst auch älter. Das heißt, man ist auch nicht mehr ganz so sprunghaft.
Vielleicht. Und man verdient ja dann auch Geld. Und dann ist es so ein, klar beschäftigt man sich dann automatisch mehr, weil es irgendwie dein Job ist, auch ein Stück weit. Aber ja, weiß ich nie. Also ich sage auch immer, ich glaube nicht, dass ich mit 50 noch freelancen will. I don't know, vielleicht schon. Ich glaube, das, also weiß ich nicht. Aber ich hätte auch Bock, irgendwann mal eigentlich was zu gründen. Und vielleicht auch irgendwas völlig fernab von der Branche, in der ich jetzt bin.
Ich glaube, dass man das gerade, wenn du es so machst wie du jetzt gerade, dann, dass man nichts vorhersagen kann. Weil das ja auch wahnsinnig viel davon abhängt, was für Technologien noch entwickelt werden, was davon dich wieder anmacht. Weil wer weiß, vielleicht kommt irgendwas, was dich total fasziniert und in die Richtung gehst und keiner von uns hat jetzt irgendeine Ahnung, was das ist. Und ich glaube, am wichtigsten oder mit am wichtigsten ist dann vielleicht, sich diese Offenheit dann auch zu bewahren dafür.
Ja, das ist halt, glaube ich, was mir auch sehr zugutekommt aktuell, dass halt viele, die das klassischer gelernt haben, sich halt gerade auch gegen diese sozialen Medien und Hochkant und was alles gibt, Kamerasystem, es gibt ja so verrückte Sachen, 360 und wie klein Actioncams, und die kannst du dir in den Mund legen inzwischen teilweise, was du da früher für Setups bauen musstest, aber wo halt viele sagen, mache ich nicht mit, weil ist halt so. Ist ja auch völlig fair, ich meine, solange du dir das leisten kannst, also fair, also ich muss auch sagen, ich finde ein queres Bild auch schöner als ein Hochformatbild von meiner persönlichen, wenn ich jetzt einen Kinofilm gucke. Mhm. Oder wenn ich eine Kamera habe, mir macht es auch mehr Spaß, ein queres Bild zu framen, weil das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man sieht, schwer zu sagen, weil wenn man sich vorstellt, dann, man sieht ja irgendwie, weiß ich gar nicht, was man für ein Format sieht, kann man bestimmt googeln.
Kann bestimmt googeln, stimmt, aber ich glaube schon, das ist ein Querformat.
Ja, wahrscheinlich schon. Man sagt ja auch so, deswegen wurden die Tempel und so eher halt in einem Querformat gebaut, weil das der Mensch halt wahrnimmt und nicht wie so ein Hochhaus oder so.
Und man sieht ja, was ich aber total spannend fand, war im, also ich bin ein bisschen tragisch, wo man es rausgefunden hat, aber in so Kriegssituationen, wenn die Leute irgendwo durch den Dschungel gestriffen sind und nichts gesehen haben, damit du am meisten siehst in Dunkelheit, schaust du nicht gerade, sondern du schaust quasi seitlich. Du schaust, was du in der Peripherie siehst, weil da sind nämlich die Lichtrezeptoren tatsächlich empfindlicher als in der Mitte. Also Sicht ist auch was Faszinierendes.
Ja, das ist schon krass. Also bin auch immer, ich habe auch echt oft in meinem Leben so Momente, wo ich mir denke, ich bin schon verrückt. Also so alles, jetzt gar nicht mein Job, also der auch. Und ich mag dir total gern, aber einfach so, oft habe ich auch so völlige Banalitäten, die ich so cool finde. Und manchmal hat man ja dann auch diesen, ich glaube, es ist ja auch ganz normal, dass man mal Tage hat, wo man irgendwie besser drauf ist und Tage, wo es halt weniger ist. Ich meine, so ist vielleicht auch das Leben. Aber oft finde ich, dann kann man sich da auch selbst so ein bisschen rausholen, wenn man so, das sind ja die kleinsten Dinge. Also wir waren heute Morgen noch einen Kaffee trinken. Wo muss diese blöde Kaffeebohne herkommen, dass die so schmeckt, wie sie schmeckt? Wer hat sich irgendwann mal ausgedacht, ja, hier wächst so ein Ding, vielleicht trockne ich das mal in der Sonne, mahle es dann und kipp heißes Wasser drauf und dann schmeckt das ja nach was und da ist Koffein drin. Völlig verrückt.
Ich hatte gestern Nacht war ja ein recht großes Gewitter über Berlin. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Und ich lag dann irgendwann so da und dann kam halt der Blitz und dann kam der Donner. Und dann eine Sache, die uns ja allen bekannt ist. Aber ich habe mir gedacht, das ist so wild, dass Licht schneller da ist als das Geräusch. Es ist so wild. Es ist so wild.
Ich finde, man merkt dann auch immer, wie die Natur uns halt auch einfach in der Hand hat.
Ja.
Also was das für Kräfte sind. Mhm. Und was da uns jetzt auch noch um die Ohren fliegen wird durch diese ganze, ja, wie man es nennen mag, Klimaproblematik. Das wird, glaube ich, echt schlimm, weil, also wenn man so sagen kann, die Welt hat uns an den Eiern, glaube ich. Ja. Also wenn die sagt, so morgen ist Monsun, dann ist morgen Monsun und da bringt dir auch dein gepanzertes Fahrzeug dann irgendwann nichts mehr.
Schwimmt dann weg.
So, wenn die Erde sagt, jetzt geht's los, dann geht's auch los, glaube ich.
Aber wir haben ja schon gesagt, wir sind nicht Bundeskanzler, wir lösen das jetzt heute nicht.
Klar.
Aber du hast vorhin der BMW dann erwähnt und du sagst, machst es erst seit 3 Jahren. Wie zum Teufel bist du an diese ganzen Kunden reingekommen? Weil du machst ja auch Nike, Napagiri, ich habe mir irgendwie Sachen aufgeschrieben. Leica natürlich, da muss man auf jeden Fall noch drüber reden. Spotify, Netflix, das sind ja Sachen, wo Leute irgendwie sich 15 Jahre lang die Finger nachlecken und bei dir ist das irgendwie so passiert.
Ich glaube, wie du sagst, am Ende auch Glück natürlich und wahrscheinlich eine Mischung aus Glück und dann halt delivered, aber ich glaube, der Hauptschlüssel bei mir ist dann doch Social Media. Und wahrscheinlich auch Instagram, die beste Plattform, weil ich glaube, ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Instagram noch so mega lange die Plattform sein wird. Weiß man auch nie. Ich glaube, wenn die Amis wirklich merken, dass TikTok aus China zu viel Konkurrenz, dann fällt ihnen schon noch irgendwas ein. Also,
denen geht es ja nicht nur um Konkurrenz, denen geht es ja auch, was TikTok halt politisch gesehen ein bisschen schwierig ist.
Anderes Thema, aber ich glaube auch nicht, dass die Amis sich absägen lassen. Aber wer weiß, wie lange Instagram als App so, was weiß ich was, auch noch mit Metaverse kommt. Und naja, aber wie es auch ist, ich glaube, Instagram war retroperspektiv, sagt man das? Oder war das sozusagen die schon die Schlüsselplattform für mich, dass ich halt, ich glaube halt immer die Extrameile gehen. Also es fing halt damals an, dass ich halt auf jedem Set, wo ich assistierte, habe ich halt irgendwie cool mit iPhone noch direkt am Abend irgendwie so ein Behind-the-Scenes-Clip in der Story gehabt, wo man alle verlinkt, der halt irgendwie cooler war als jemand, der eine Kamera fotografiert, sondern irgendwie verrückte Kamerawinkel mit Weitwinkel und hier rein und irgendwie doofe Perspektiven. Und weil ich habe halt immer noch Behind-the-Scenes-Fotos gemacht. Nicht, wenn mich irgendjemand danach gefragt hat und auch nicht, also jetzt auch nicht immer aus einer Motivation, dass ich jetzt sage, ich dachte mir, hey, ist doch cool, dann haben alle so, freut sich doch der Kameramann, wenn er noch mal ein schönes Bild hat mit der Kamera. Wer weiß, ob er es jemals braucht, vielleicht auch nicht, ist mir auch egal. Aber, und ich glaube, dadurch lief das dann halt an, dass viele Kunden gesehen haben, ah, der Assistent, der macht ja voll viel. Und ich kam auch irgendwann an Sets und dann war es, ah, du bist doch Paul. Dich kennen wir ja schon aus Instagram, dich kennen wir ja schon aus den Stories. Und so fing das halt an. Und wie gesagt, ich glaube, diese sozialen Medien haben dann halt Türen geöffnet, weil, wie du auch vorhin meintest, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Social kommt halt immer mehr. Ich glaube, es wird auch noch viel mehr kommen. Diese klassischen TVCs und so oder klassische Printkampagnen gibt es halt kaum noch. Und es macht halt auch aus kommerzieller Sicht auch nur noch begrenzt Sinn.
Es ist ja auch, also es kommt ja immer mehr auf zwei Arten. Ich meine, es ist schon fast, es klingt schon fast ein bisschen lächerlich zu sagen, es kommt, weil es eh schon so groß wirkt. Aber du hast halt da eine Plattform, auf der Leute sich experimentell irgendwie beweisen können, so wie du es gemacht hast. Aber gleichzeitig wollen die Leute auch für diese Plattform wieder kommerziell produzieren. Das heißt, Firmen können letzten Endes aus einem Pool von Leuten picken, die sich eh schon beweisen, bei denen man eh schon weiß, dass es funktioniert. So war es ja bei dir dann letzten Endes, oder?
Ich meine, man hat ja, schon gesehen,
dass du das Zeug produzieren kannst.
Genau, das ist halt eine ganz gute Case-Study an dir selbst. Mhm. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein wahnsinniger Druck, weil du natürlich denkst, du musst jetzt diesen Erfolg immer weiterführen. Und ich merke auch, dass mein Gehirn da manchmal, obwohl ich ja das Glück habe, wie ich ja von meinte, gut, ich bin 25, das heißt, ich bin 97. Das heißt, in meiner Kindheit gab es das noch nicht. Ich weiß nicht, wann ich mein erstes Handy hatte. Wahrscheinlich mit 13, 14. Und das Handy war dann so mit Tasten noch. Das heißt, ich glaube, ich kann schon noch vieles reflektieren, was ist Realität und was nicht. Und selbst mich trickt das halt. Ich kann das auch reflektieren, aber trotzdem, wenn ich halt ein paar Tage nichts poste, bin ich halt schon so, oh je, die Welt geht unter. Wenn man sich halt auch so denkt, was ist denn los? Aber da merkt man halt, wie krass das. Das finde ich ja eh so verrückt auch, dass anfänglich die Amis da sowas gefunden haben, was wirklich so viele Menschen so krass abholt. Das ist ja wirklich eine der verrücktesten Erfindungen der letzten Jahrzehnte, wenn man nach, also weil vielleicht das Auto noch, aber so, also was war vorher so ein Produkt, was es vorher überhaupt nicht gab in dieser Form und jetzt nutzt es halt bis auf wenige Ausnahmen wirklich, das ist halt schon krass.
Aber das mit dem Auto ist vielleicht ein guter Vergleich, weil ich meine, vor dem Auto gab's halt die Pferdekutsche. Ja? Und da gab es ja auch die schöne Geschichte, ist ein bisschen off-topic, aber Henry Ford, der Erfinder des Autos, hat ja dann auch gesagt, wenn ich einfach nur den Leuten das gegeben hätte, was sie wollten, dann hätte ich einfach ein schnelleres Pferde gezüchtet. Irgend sowas in der Art war es jedenfalls. Aber er hat halt was ganz anderes gemacht. Und mit Social Media ist es ja auch so, es ist nicht völlig was anderes, nur eine neue Manifestation, weil ich meine, worum es ja eigentlich geht, ist ja einfach genauso wie, ein bisschen ist es so, als wäre die Klatschpresse über normale Menschen. Diese Bedürfnisse werden da, glaube ich, halt einfach befüttert.
Ja. Ja, ich finde es auf der anderen Seite auch total schwierig. Also ich glaube, wie alle Entwicklungen, nichts ist nur positiv. Also ich finde soziale Medien auch sehr, ich finde, da kann man auch gut drüber diskutieren, inwieweit das restriktiert sein sollte und dieser ganze Rattenschwanz. Aber auf der anderen Seite kann sie natürlich auch viele Türen öffnen und ich glaube, das war halt bei mir der Fall, dass ich einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort viel reingehasselt habe und
dir hat halt ein Leben ermöglicht, das ohne nicht
auf jeden Fall
hätte existieren können. So.
Und jetzt geht es halt für mich mehr darum, auch diesen Shift halt zu kriegen, dass man, aber ich glaube, das ist ganz natürlich, dass du halt einfach mit Kunden länger arbeitest und selbst wenn ich jetzt nichts poste, wird jetzt Netflix mich nochmal um was fragen. Also weißt du, was ich meine, dass man dann natürlich auch in diese normaleren Strukturen rutscht.
Ich glaube, du wirst da auch zwangsläufig rein müssen, weil dadurch, dass halt eben dann immer mehr von den Großkunden kommen, hast du auch weniger Zeit, diese Instagram-Sachen, deine eigenen YouTube-Videos zu produzieren. Weil ich meine, es ist ja auch sehr schwer, Nein zu sagen, wenn wieder irgendjemand mit dem dicken Scheck ankommt dann irgendwie. Und du kannst jetzt aussuchen, okay, ich habe die nächsten 3 Monate irgendwie ausgesorgt und oder ich produziere jetzt halt irgendwie ein Video über eine Ausstellung. Irgendwann wägt man dann ja auch ab.
Total, aber ich glaube, das ist auch ein schwieriger Punkt, wo findet man da die Mitte? Mhm. Weil ich mir auch oft denke, der nächste kommerzielle Job ist halt der nächste kommerzielle Job. Klar musst du deine Miete zahlen, aber ich versuche mir schon auch immer so wieder Phasen im Jahr zu nehmen, wo ich mich so ein bisschen versuche, freier zu blocken. Es muss jetzt nicht zwingend Social Media sein, aber einfach auch so Portfolio, freie Projekte, nochmal Director's Cuts von irgendwas machen und wo ich halt explizit auch einfach sage, nee, außer es kommt jetzt halt der verrückteste Job der Welt, aber ja, am Ende ist halt das meiste doch ein Job.
Und verrückt ist ja vielleicht das gute Stichwort, weil du kannst in diesen freien Zeiten kannst du halt crazy shit auch ausprobieren. Und das ist ja das, womit du dich dann auch weiterentwickelst.
Genau.
Ich meine, bei Netflix oder Spotify, so cool das ist, dass die mit dir arbeiten wollen, du kannst dich halt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Du musst halt im Prinzip das delivern, was du davor schon gemacht hast. Aber was war denn der erste große Kunde, der so kam dann? Weil wie gesagt, mich flasht immer noch, wie kurz diese Zeitspanne eigentlich war, in der das jetzt alles passiert ist.
Ich glaube so, dass, ich weiß es jetzt nicht on Detail, aber ich schätze so das, was ich am, wo ich mich jetzt am ehesten erinnere, was so in dem Sinne größer wurde, eigene Sachen wahrscheinlich eher ab. Damit ging es halt los viel. Also diese Wasserflaschen mit Geschmack, ist ja auch ein Münchner Startup. Mhm. Ist ja bei dir. Für die habe ich viel gemacht. Bis heute.
Das war die Flaschen schmecken selber nach was und man befüllt sie dann immer wieder, oder was war
das? Ja, genau. Das Prinzip ist, dass du so einen Duftpot, also eigentlich so ein, wie so ein Ring,
der riecht
nach was, ja, den schmackst du oben drauf und dann trinkst du und du denkst, das schmeckt, aber das ist nur, weil dein Gehirn über Geruch getrickt wird. Ah. Du trinkst aber Wasser. Also eigentlich für so Leute, die halt
abnehmen wollen.
Ja, oder halt viele Softdrinks trinken oder halt einfach auch Geschmack wollen, was weiß ich. Aber genau.
Du hast mir auch Zitrone in mein Wasser getan, netterweise.
Genau.
Also, ich kann's
ja, ich glaube, für die viel. Aber ich glaube, es ist, also, ich meine, ich habe natürlich nicht so viele Referenzwerte, weil ich habe jetzt nicht einen Vater, der das schon gemacht hat und kenne so die Wege, aber.
Aber du gehst ja ihn völlig nur einen Weg. Dein Vater hätte den Weg nicht gehen können. Also auch da wieder.
Voll, aber ich meine zumindest, was auch so normal ist, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass ich oft dann auch Kontakt habe zu Leuten, die dann ein Stück weit so ein bisschen dann meine Mentoren sind. Aber nicht, dass da jetzt wirklich ein offizielles Verhältnis besteht, aber. Ich habe schon das Gefühl, dass man öfter mal Menschen trifft, die es irgendwie auch in dem Sinne gut meinen mit dir und dich halt auch mal auf was draufbringen, wo du vielleicht gerade noch nicht für qualifiziert bist, wo, aber die sehen halt das Potenzial und vielleicht ist gerade das Budget auch nicht da, um einen klassischen Menschen zu bezahlen und so rutscht du dann halt rein, wenn du die extra Meile gehst und es halt deliverst und solche Sachen halt, einfach so, was ist normal? Gehört das dazu? Ist es normal, dass man Agenturen hat, mit denen man so, also ich muss ja dann immer andere fragen, weil ich kann ja jetzt nicht so eine Vertrauensperson fragen in dem Sinne.
Und also ich meine, das alles, was du da erzählst, wie du da eben rangehst und diese Zuverlässigkeit und all sowas. Und ich glaube, selber aus der eigenen Perspektive ist es immer schwer einzuschätzen. Aber ich freue mich immer sehr, wenn ich jemanden treffe, der tatsächlich auch so denkt und so agiert und dann eben auch nicht nur, wie werde ich am größten, sondern auch irgendwie, hey, die freuen sich doch, wenn ich das Behind the Scenes mache und sowas. Ich glaube, das ist auch, und wirklich, das klingt jetzt so, als sollte man das machen, damit man Erfolg hat, ja. Aber ich glaube, wenn das die Herangehensweise ist, also dass man es macht, um Leuten Freude zu machen, damit man selber Freude hat, dann hat man eben auch selber Freude. Wir haben, so wie wir vorhin gesagt haben, für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn ich die Supermarktkassiererin zum Lachen bringe, ja. Das finde ich, und das, denn schöner Benefit davon, Nebeneffekt, ist, dass sich das, glaube ich, auch im Erfolg dann auszahlt, weil mit solchen Leuten wollen dann andere Leute auch wieder zusammenarbeiten. Und im Idealfall schaffen wir so eine Gesellschaft, wo wir alle füreinander da sind.
Ja, also würde ich es unterschreiben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man halt einfach nett zueinander ist. Mhm. Und jeder hat mal einen schlechten Tag, aber wie wir vorhin ja auch meinten, das hat halt einfach klare Grenzen. Was macht man halt, was ist höflich und was nicht? Und selbst wenn ich einen schlechten Tag habe, bringt es mir auch nichts, wenn ich irgendwen blöd behandle. Und aber das ist halt, glaube ich, einfach auch ein Problem in dieser Branche, dass viele halt einfach psychische Probleme haben, die nicht behandeln. Und so toxische Menschen hängen dann wieder mit toxischen Menschen ab und dann denken sie, sie sind normal, weil alle anderen um sie rum auch einen totalen Knacks haben. Und ich finde, es gibt auch schon auch sehr dunkle Kreise in diesen Blasen, wo ich froh bin, dass ich mich da gefühlt mehr und mehr immer rausziehen kann, weil ich halt auch diese Safe Spaces habe. Meine Freundin, die macht was ganz anderes. Ich wohne jetzt nicht im Prenzlauer Berg. Also so, ich habe diese ganze hippen Menschen um mich, aber ich kann die auch, wenn ich will, rausziehen. Und das ist natürlich auch Ausnahmen, ne? Nicht alle, also gibt es auch solche und solche, aber ja, gibt halt auch viele, finde ich, die nicht so nett sind.
Ich glaube, wir haben auch schon immer gesehen, dass Kreativität wahrscheinlich irgendwie im Hirn auch gekoppelt ist mit Sachen wie Depressionen, Schizophrenie und all sowas. Ich kenne mich da natürlich auch nicht wirklich im Detail aus, warum und wie und was, aber ich glaube, dass wir das schon als Gesellschaft ein bisschen als Allgemeinwissen verstanden haben. Und ich meine, du sagst toxische Menschen und ich habe, das ist wieder so, wo ich dann wieder alt bin, dieses Toxische ist ja erst neu aufgekommen irgendwie in den letzten Jahren. Ich stoße mich manchmal dem Wort ein bisschen ab. Und was für mich klingt, ist manchmal wie eine Beleidigung dann für die Leute. Aber ich denke mir immer, hurt people ist halt die alte Aussage. Und ich glaube, so ist es auch. Ja. Niemand ist absichtlich böse, sondern jeder tut immer das Beste, was er in dem Moment kann. Und manchmal ist es halt furchtbar.
Ja, ich finde es halt aber, also total, aber ich finde auch nicht, dass es eine Entschuldigung ist.
Nee,
ich
kenne
auch Leute, die sagen halt, ja, ich bin halt depressiv und deswegen bin ich halt ein Idiot. Und denke ich mir halt so, es ist gut, um das in den Kontext zu bringen, aber wenn du es nicht aktiv behandelst, ist es halt keine Entschuldigung. Es ist eine Erklärung bis zu einem gewissen Punkt, aber es rechtfertigt halt es nicht.
Ich glaube, die Erklärung hilft ja auch mehr mir als der Person, die so ist dann. Das führt zumindest dazu, dass ich dann diese Person nicht hasse oder einen Groll habe, weil ich meine, da habe ich ja auch wieder nichts von, sondern ich halt sage, okay, die Person ist halt so. Und ich meine, deswegen kann ich es ja trotzdem einfach nicht in meinem Leben haben, dann sagen, okay,
ja,
das ist halt nichts.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch der gesunde Weg, eher auch zu sagen, es tut mir eigentlich leid, weil so wie es euch geht, bin ich froh, dass es mir nicht geht.
Ja.
Und ich verstehe gewisse Handlungen eben daraus, dass ihr verletzt seid und deswegen behandelt ihr andere auch so. Aber ich glaube, dazu gehört halt einfach auch eine gewisse Reife und das merke ich auch, dass das immer einfacher wird, umso älter man wird, so doof das klingt,
ja,
aber einfach so Entwicklungen, auch wie viele Leute man um sich haben muss und dass es vielleicht auch reicht, nur wenige gute Freunde zu haben und die aber dafür wirkliche Freunde sind und nicht mit allen cool zu sein und naja, whatever.
Ja, nee, aber du, ich finde das ein total wichtiges Thema. Mir ist auch erst, ich meine, wo du sagst mit der Reife, ich meine, ich bin doch ein paar Jahre älter als du. Ich habe erst letztes Jahr geschnallt, dass, und das hilft mir gerade im Alltag total, dass jede Person, die ich irgendwie für einen Arsch halte, ja, braucht eigentlich nur den richtigen Denkanstoß, um auf einmal das aufgeben zu können, dieses Verhalten. Ja.
Und ich meine, aber von dir?
Nee, das heißt nicht zwangsläufig, dass ich den geben kann. Aber das heißt, ich sehe dadurch, dass die Person das Potenzial hat, dass jeder von uns das Potenzial hat, besser zu sein, inklusive mir. Ich meine, vielleicht sagst du
aber heute. Aber das finde ich schwierig, weil ich habe viele Diskussionen, nicht Diskussionen, Unterhaltung mit meiner Freundin, weil ich ihre Meinung einfach extrem schätze da bei solchen Themen auch, also in allen Sachen, aber dort auch. Und ein Spruch, den ich sehr wahr finde von ihr, ist, dass man Menschen nicht danach beurteilen sollte, was für ein Potenzial man in ihnen sieht. Ups. Weil ich finde schon, dass, also ich finde, man sollte Menschen einfach nach ihren Taten bewerten und nicht, was sie sagen, weil die Leute reden viel, und auch nicht, was für ein Potenzial, weil es gibt so viele Leute, wo ich sage, ich finde die eigentlich echt sympathisch und cool, aber sie sind halt trotzdem einfach schlechte Menschen und ich glaube, dass sie das verändern könnten, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Weil ich denke mir auch oft dann, weil ich habe dann eher das Gefühl, ich falle oft in so Rückfallmuster, dass man dann eher anfängt, wieder sich zu fragen, habe ich irgendwas falsch gemacht? War ich jetzt das Problem? Dabei ist die realistische Antwort einfach nein. Der andere hat einfach ein Problem so mit sich, mit anderen, whatever.
Aber es ist ja trotzdem gut, dass du die Frage einmal stellst und dann aber halt.
Voll, aber ich finde halt auch diese, weil ich habe wirklich auch viele Leute, wo ich sage, mit denen hatte ich vielleicht auch mal eine Zeit, wo es einfacher war oder cool. Und ich denke dann immer so, es könnte doch so cool sein. Aber ja, wenn ihr es halt nicht seid, dann. Und ich denke mir dann halt auch oft immer, ich glaube nicht, dass Menschen, ich glaube immer, zu gravierenden Veränderungen muss auch eine externe gravierende Veränderung.
Ja.
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, mag es auch geben, dass jemand wirklich ein schlechter Mensch ist im weitesten Sinne. Und nichts an seinem Leben ändert, in der gleichen Beziehung ist, den gleichen Freundeskreis hat, in der gleichen Wohnung lebt, den gleichen, also so, und plötzlich morgen aufwacht und die Erleuchtung hat. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dann müsste man auch äußerlich merken, dass da sich gravierend was verändert.
Ich meinte aber auch nicht damit, dass es das quasi entschuldigt oder wie du sagst, dass ich die Leute nach ihrem Potenzial behandle. Ich meinte damit eigentlich nur, dass wenn ich dieses Potenzial sehe in jedem, dann kann ich zwar immer noch eben sagen, okay, ich will diese Person nicht mehr im Leben haben, aber ich muss sie nicht mehr hassen. Ich muss nicht mehr diese negativen Gefühle empfinden. So, ich kann einfach sagen, okay, Person ist so, wie sie ist, funktioniert nicht für mich, ist vielleicht sogar schlecht für alle irgendwie. Aber ich sage nicht, dieser Mensch ist böse, sondern ich sage, er macht böse Sachen.
Total. Also ich glaube, das Gesündeste ist, wie du sagst, zu sagen, der Mensch ist vielleicht auch so, wie er ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich das ändern werde. Aber ich muss da jetzt auch nicht Salz in die Wunde streuen, sondern, also, und das finde ich auch den gesündesten Weg. Ich grenze mich halt ab im Sinne von, okay, dann muss ich halt nicht meine Freizeit mit dir verbringen. Aber nicht, weil ich jetzt jedem sagen muss, du bist ein schlechter Mensch, sondern ja. You do you. Ich spuck dir nicht in die Suppe, weil ich werde dich nicht ändern und es tut mir eigentlich eher leid, dass es dir so geht, dass du dich so verhältst und, ah ja, schwieriges Thema.
Ja, also aber es ist ja auch immer mit dem, die andere Wange hinhalten, bin ich ein riesen Fan von, aber am Ende habe ich nur zwei Wangen, also irgendwann ist Ende.
Ja, toll.
Aber eine Sache, die du ganz aktiv geändert hast, was für ein Übergang, eine Sache, die ganz aktiv geändert hast, ist oder hergestellt hast, war ja dann die Zusammenarbeit mit Leica. Das ist ja quasi manifestiert, wenn man so will.
Ja, voll, das haben wir vorhin ganz kurz angerissen. Also für mich war, ich weiß auch gar nicht mehr warum, aber irgendwie ich kannte die Marke vor meiner Exkursion in diese Welt auch, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich die schon mal gesehen, aber nicht so aktiv wahrgenommen.
Was waren deine ersten Kameras?
Boah.
Also jetzt nicht, als du 13 warst, sondern jetzt als mit Covid und so, als es dann ernst gemeint ist mit der Fotografie, als das
losging. So, meine erste Kamera wahrscheinlich so eine Sony Alpha 7, das war halt damals so am Aufkommen. Also ein Workhorse einfach. Macht jetzt nicht viel Spaß, aber kann halt viel.
Ist meiner Meinung nach auch wirklich die, also wenn man einfach nur was haben will, was funktioniert und möglichst viel kann, sind es immer noch meine Favoriten, muss ich sagen.
Ja, ich steige ja nicht mehr so richtig durch. Das können wir gleich sonst auch nochmal kurz anreißen. Ich überlege auch oft, ob ich noch mehr auf so Socials setzen soll. Weil ich glaube, dann musst du halt auch eine breitere Masse noch erreichen. Und dann müsstest du halt auch noch mehr über so Consumer-Kameras sprechen. Keine Ahnung, ich wette, es gibt inzwischen diese Canon R5 und R6, wahrscheinlich genau der gleiche Quatsch am Ende. Also ich gar nicht so im Detail. Von Fuji gibt es auch super Dinger. Aber ja, bei mir war es halt die Sony. Ich glaube nicht, dass es die beste ist.
Dann lass uns ganz kurz mal dahin gehen, bevor wir dann noch zu Leica kommen und da Zusammenarbeit. Weil du sagst, also ich glaube auch, dass es ein verhältnismäßig einfacher Weg ist, mehr Leute zu erreichen, wenn man so Gear-Stuff macht auch. Aber wir haben uns ja auch vorhin schon unterhalten, bevor wir aufgenommen haben, über Tom Sachs, wo du bei der Ausstellung warst, der Künstler. Und auf den bin ich ursprünglich gestoßen, über Casey Neistat, der mit ihm zusammengearbeitet hat, und Van Neistat, sein Bruder. Und Van Neistat ist ja ein super Beispiel dafür, dass du all diese Sachen überhaupt nicht bedienen musst und trotzdem Erfolg haben kannst. Weil Van Neistat, für alle, die ihn nicht kennen, ist eben der ältere Bruder von Casey Neistat und hat total spät eingestiegen bei YouTube dann und hat natürlich profitiert von dem Erfolg seines Bruders, aber macht halt eigentlich so Lebensphilosophie-Videos, oder?
Künstlerisch auch einfach. Ja. Also das ist für mich nicht Unterhaltung. Ja. Das ist wirklich schon irgendwie Kunst auf eine Art. Also meine Freundin zum Beispiel hasst die Videos.
Kann
das
ich
ist
auch
sehr subjektiv.
Ja, die kann ich auch voll
diese Stimme schon höre. A Spirited Man, sie ist so, macht das aus. aber ja, ich finde es auch, ist irgendwie auch sowas Neues auf YouTube gewesen. Mhm. Also gibt es bestimmt, aber.
Und ich glaube, dass das, wie zum Beispiel jetzt auch diese, ich glaube, heute wird so Manufaktur und sowas, also dass wirklich Leute sich Mühe geben im Handwerk, es wird viel mehr geschätzt als vor 20 Jahren, weil wir so viel Massensachen haben. Und ich glaube oder hoffe zumindest, dass das auch bei Social Media und sowas gerade die Entwicklung ist, dass wir all diese Massen und auf Zahlen und Mr. Beast und sowas, haben wir jetzt alles gesehen und durchgekaut, wird es auch immer weiter geben, keine Frage. Aber ich glaube, jetzt gerade entsteht auch so eine Szene und wird ganz solide, wie Van Neistat. Leute, die eher diese Nischen bedienen und sagen, hey, mir geht's um was anderes als hier, kauf das geilste Produkt oder so. Sondern ich, wie leben wir vielleicht auch ein besseres Leben und vielleicht auch ein künstlerischer Aspekt.
Ja. Ja, voll. Also Van Neistat, mega cool. Und bei mir war es halt, wie wir jetzt darauf kamen, ich merke halt, dass selbst in der kurzen Zeit, in der ich das jetzt in dieser Branche mache, dass halt in dem Sinne Budgets tendenziell kleiner werden. Also mir geht's sehr gut, aber trotzdem, sie werden kleiner, du musst immer noch mehr können, was ich gerade noch bedienen kann, aber wer weiß, wie das in 10 Jahren ist. Also ich habe so viele Anfragen, wo Kunden gefühlt wollen, dass du dieses Konzept ausdenkst, es fotografierst, gleichzeitig noch filmst und am besten noch schneidest und also so, mach doch einfach alles, wo es früher so gefühlt 8 Leute für gab. Und das öffnet ja auch Türen und ist ja auch alles schön und gut und ich glaube, das bringt auch nichts, sowas zu verteufeln, weil es ist eh da, auch so dieses, es gab auch mal diese Phase, wo alle Instagram verteufelt haben und so, mein Instagram muss wieder werden wie früher. Ja, okay.
Aber kannst früher dich, war alles besser.
Kannst du dich jetzt drüber aufregen, wird sich eh nicht ändern. Arrangier dich eher mit, wie es ist und versuch halt neue Wege zu finden. Aber ja, trotzdem überlege ich deswegen immer wieder häufig und jetzt um dieser KI-Geschichte, glaube ich, macht es schon Sinn und da bin ich ja schon auf einem gewissen Sprungbrett, halt soziale Medien noch stärker zu nutzen. Also ich würde schon auch immer noch weiter gerne in dieser Branche arbeiten, keine Frage. Aber ob man halt eben sagt, beispielsweise 50% meiner Zeit geht halt in Social-Media-Projekte in diesem Kosmos, weil ich glaube, das ist das, was gerade am meisten Zukunft hat und wo auch sehr viel Geld liegt. Weil ich denke mir auch zum Beispiel, wie jetzt Jeremy Fragrance, kennst du den? Mhm. Man mag halten von ihm, was man will. Aber er hat sich halt einen sehr klugen Markt gerade gesucht, weil Parfüm-Influencer gibt's, ich kenne nicht einen anderen, zumindest nicht männlich.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass das ein Ding sein kann, aber der hat ja irgendwie Millionen Leute scharte damit um sich.
Genau, und es ist halt eine Branche, wo auch trotzdem sehr viel Geld liegt. Das ist jetzt nicht wie Beauty-Markt, wo auch viel Geld liegt, aber da gibt's halt so viel Konkurrenz. Und ich glaube, Kameramarkt ist eigentlich auch ein spannender Markt im Sinne von, dass es gibt relativ wenige Fotografinnen, die cool Sachen machen und gleichzeitig ihre Persönlichkeit vermarkten. Also ich kenne sehr viele Leute, die groß sind, die, wo man gar nicht so richtig weiß, wer da dahinter steckt, wo man es vielleicht irgendwie mal sieht auf irgendeinem Bild, aber es ist jetzt nicht so eine Person. Oder du hast das halt, dass die Leute nur diesen Personenkult machen, aber sie machen halt nichts Cooles in meinen Augen. Also die fotografieren dann so die Elbe.
Aber das finde ich spannend, weil ich finde schon, dass es da einige gibt, die wo du eigentlich genau mit in der Schiene drin bist. Ich meine, dein Leica-Kollege quasi, Joe Greer, ist natürlich der bisschen OG in dem, was du da machst, würde ich sagen. Dann, ich habe vergessen, wie er heißt, von The Art of Photography, dieser YouTube-Channel. Da geht es auch sehr viel um ihn und gleichzeitig um die Materie.
Aber wie viel sind das am Ende? Und das ist halt schon noch eher global. Und wie viel gibt es davon in der Dachregion?
Ja, das stimmt.
Wenig. Das ist natürlich auch wieder ein Risiko, ne? Denke ich wieder drüber nach, soll ich auf Englisch switchen?
Das finde ich auch spannend bei dir, dass du es eigentlich nicht, du bist da eigentlich super deutsch gehalten, oder?
Ja, ich muss sagen, wenn ich so diese Analysen angucke, die ich jetzt auch nicht so häufig, für mich ist ja eigentlich noch das Schöne, ich mache das halt aus Spaß und es öffnet mir Türen, aber ich muss nichts posten. Also im Sinne von, dass ich irgendeinen Vertrag hätte oder wenn irgendeine Zahl nicht läuft, dass ich dann weniger Jobs kriege. Deswegen gucke ich auch nicht so oft in so Analytics. Könnte ich vielleicht auch, um das noch weiter zu optimieren, aber und auch viele Amis, weil ich glaube, viel dieser Reels, diese Reels und so, die sind ja meistens auch nur Bildsprache. Ist halt irgendwie eine nette Idee, netter Twist, paar Bilder, paar Videos und halt irgendein trending Song. Brauchst du jetzt nicht Deutsch für können. Aber klar, zum Beispiel meine Stories sage ich halt, es macht mir mehr Spaß auf Deutsch, ich kann mit den Leuten besser interagieren und gut, dann habe ich vielleicht am Ende weniger Reichweite, aber fühle ich mich halt irgendwie mit wohler. Und ich glaube, man muss ja auch immer sagen, wenn du es so machst wie alle, dann wird es, glaube ich, auch nichts. Und es gab ja zum Beispiel, worüber ich oft nachdenke, dieser Benjamin irgendwas, der hat so Landschaftsfotografie gemacht. Und der war ganz lange so der Fotograf auf YouTube, der Deutsche. Ich weiß gar nicht, ob der Deutscher ist, vielleicht auch Österreicher, oder?
Den musst du mal schicken, ja.
Aber der macht seit ein paar Monaten oder Jahren auch nicht mehr so viel Content, glaube ich. Also zumindest sehe ich es nicht mehr so aktiv. Und fand jetzt auch den Content prinzipiell gar nicht so super spannend für das, was ich mache, aber der hat es halt auch geschafft. Ich glaube halt, wenn du 200.000, 300.000 YouTube-Follower hast mit deutschsprachigen Kamera-Content, ist das mehr als genug, weil wie viel gibt's davon? Und klar ist es dann, also ich finde ja den Gedanken ganz spannend, wegzukommen vielleicht von immer niedrigeren Budgets teilweise und auch zu sagen, hey, ich greife auch das andere Coole ab und kann das halt wieder zu irgendwie coolem Content machen. Weißt du, Leica bringt eine Q3 raus und dann bin ich halt einer von 5, den sie fragen würden in Deutschland. Hey Paul, wir haben da sowas. Willst du nicht mal was machen? Dann sage ich, ja, ich schließe dich falls nach Island und mache dazu ein Video. Blöd gesagt, ist jetzt sehr einfach gedacht. Aber das finde ich eigentlich ganz spannend, nochmal mehr darüber nachzudenken. Kann man in irgendwie mehr auch die jüngeren Generationen abholen? In diesem Markt, der eigentlich spannend und cool ist. Und es gibt ja auch genug Produkte, die kommen. Ne? Also ich klar ist Leica irgendwie so mein, ich mag die Marke sehr gern, aber also ich fotografiere auch mal mit einer Sony. Also ich finde es auch spannend, was für eine neue Action-Cam kommt. Ich finde ja nicht, dass das eine das andere ausschließt. Ja, einfach so ein bisschen auch zu gucken, was gibt es auf dem Markt, was kann man ausprobieren, dies, das.
Immer. Und du scheißt dir da ja auch wirklich gar nichts. Das Tom Sachs-Video, wo du zur Ausstellung gefahren bist, hast du ja auf irgendeiner 15 Jahre alten Handheld-Kamera gefilmt. Ja. Und ich finde das toll, weil das ja auch gerade in so einem Bereich wie Fotografie geht es ja auch viel um Experimentieren. Ja. Und zu sehen, was kann man Neues machen, was kann man vielleicht auch einfach Funkiges machen.
Ja, und am Ende halt, wie auch Casey oder Van Neistat immer sagen, Story is King. Mhm. Also viele der Videos, die am viralsten sind, was auch immer diese Viralität jetzt über die, wie gut das Video jetzt, ob das jetzt eine Kopplung hat, gutes Video und Klicks, schwierige Frage, das ist, was ich vorhin auch meinte mit Erfolg und Kunst. Aber vieles ist halt, es geht halt nicht um das beste Bild. Also ich kann mir die teuerste Alexa mieten mit den verrücktesten Cinema-Linsen. Wenn ich jetzt dieses blöde Blatt da filme, interessiert es halt keinen Menschen. Aber wenn ich mit meinem iPhone 4 rausgehe und eine verdammt gute Idee habe, was für ein Thema ich behandeln will, also das meine ich halt, ich glaube, und das ist auch das Spannende an dieser neuen Generation mit Kameras und was halt alles möglich ist, auch mit so einem Handy oder was, dass es halt auch wieder mehr darum geht, und das finde ich auch bei sozialen Medien so cool, es geht wieder mehr darum, was zu produzieren, was Leute spannend finden. Engagement, wie auch immer man dieses Wort jetzt finden mag. Und es geht halt nicht mehr darum, naja, wir machen jetzt halt die neue Werbung vom Auto, weil die haben wir ja immer so gemacht und wir hatten immer 3 Millionen Budget und dann haben wir immer den, ich glaube, er ist ja jetzt Ukrainian Arm oder was weiß ich und die teuerste Linse und es sieht zwar eh kein Kunde, aber haben wir schon immer so gemacht und in der Branche holt man sich so gegenseitig darauf dann einen runter, wie toll das aussieht und das tut's ja auch. Geht ja gar nicht darum zu sagen, dass es schlecht sei, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass es sich so ein bisschen demokratisiert im Sinne von, klar wird Porsche immer auch fette Commercials machen, weil das halt jetzt auch eine Marke, zu der das ein Stück weit gehört. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch so viele andere spannende Projekte, auch für diese Marken, wo es mehr darum geht, was interessiert denn die Leute? Und vielleicht ist das, musst du das nicht mit einer riesen Kamera filmen. Vielleicht tut's auch das iPhone. Und geht ja gar nicht darum zu sagen, das iPhone ist jetzt toll oder die Kamera und die ist schlecht. Wie gesagt, das hat damit gar nichts zu tun, finde ich. Aber halt wieder mehr an den Gedankengang zu kommen von, was interessiert Leute? Ist es vielleicht spannender, wenn irgendein normaler Mensch, ich hänge mich jetzt gerade mal an Porsche auf, uns irgendwie den neuen Porsche zeigt oder irgendwie eine coole Idee hat, wie er den cool darstellt oder die Farben oder was weiß ich, anstatt halt zu sagen, wir machen jetzt das nächste Mal ein Auto, was mit einem Flair in Südafrika über eine Straße fährt. Also weißt du, was ich meine? Das finde ich eigentlich ganz schön, dass sich das so ein bisschen wieder dahin entwickelt, dass auch kommerzielle Sachen sich wieder mehr Mühe geben müssen, in dem Sinne kreativ zu sein. Also, dass es nicht mehr nur darum geht, wir machen das halt so, das haben wir immer so gemacht und fertig.
Und dass es halt auch nicht zwangsläufig immer so ein Fetisch ist um die Tools, die man hat. Bei mir ging es das erste Mal mit Computern, glaube ich, so, dass ich vor Jahren irgendwann gemerkt habe, ich brauche einfach nicht mehr Power in einem Computer. Ich brauche es einfach nicht. Für die Videos, die ich bearbeite, das ist das Schlimmste, was ich meinem Computer antue und es läuft einfach flüssig. Und mit Kamera, ich bin zwar jetzt auch, wenn das iPhone 15 dann dieses herauskommt, vielleicht würde ich mich mal wieder überreden lassen. Ich habe jetzt, glaube ich, 11er oder 12er gerade. Das wird es aber auch noch tun für ein paar Jahre. Wir haben auch so eine Baseline erreicht. Die Qualität von den wirklich eigentlich den einfachsten Tools, die wir haben, auch wenn ein iPhone 1.000 Euro plus kostet, mir ist schon klar, dass es arschteuer ist, aber trotzdem, diese Baseline ist so gut, dass, wie du sagst, sie stehen nicht diesen Ideen im Weg, die wir haben. Und es geht halt letzten Endes um die Ideen. Und ich glaube, was halt vielen von uns passiert, mir auch, dann denke ich mir auch wieder, ich kaufe ein neues Mikrofon und dann, ich denke zwar nicht, mein Podcast wird besser, aber irgendwie denke ich, alles wird besser dann. Ja. Und das ist aber auch häufig, glaube ich, fällt man in so ein Loch, wenn man vielleicht auch Angst hat vor der Arbeit, die man sonst reinstecken müsste, um es wirklich besser zu machen. Oder man gleicht so ein bisschen so eine eigene Unsicherheit aus und sagt, das Werkzeug, das macht es dann besser. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich vielleicht eigentlich gar nicht gut genug bin von dem, was ich kann da.
Ja, ich habe noch nie so darüber nachgedacht, was da jetzt vielleicht psychologisch dahinter steckt. Aber mit Sicherheit versucht man dann eben andere Sachen zu kompensieren über ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung, die man irgendwie einfasst. Aber ich finde es halt, eigentlich finde ich es deswegen eine wahnsinnig spannende Zeit, Klar, verändert sich viel. Mit Sicherheit ist auch nicht alles gut. Aber ich finde es, wie gesagt, eigentlich schön, dass es sich, ich finde demokratisieren eigentlich ein gutes Wort, eben auch in Bezug auf Fotografie und Videografie und wie du es alles nennen magst, weil es war schon eher was sehr Elitäres. Du kamst halt nur rein, wenn du 15 Jahre bei Fotograf X, der irgendein alter weißer Mann war, der dich wahrscheinlich schlecht behandelt hat, dich halt so lange knechten lassen hast, bis du dann mal einen Kunden bekommen hast. Und ich meine, diesen Weg kannst du auch immer noch gehen und da gibt es mit Sicherheit auch ganz viele tolle Menschen.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass du den nicht mehr gehen kannst. Also ich meine, du kannst ihn gehen, aber...
Aber wenn mich Leute oft fragen, hey, ich mache das auch, wie komme ich denn dahin, Geld zu verdienen, sage ich immer, ich glaube, es gibt zwei Wege. Entweder gehst du den klassischeren, du assistierst, du lernst, du guckst, dass du in irgendwelche Repräsentanzen kommst und gehst in den klassischeren Weg. Oder du versuchst halt über soziale Medien so direkt die Tür einzutreten und halt, blöd gesagt, über deine Eigenmarke dich zu vermarkten.
Aber ich kenne kaum Leute, die, also tatsächlich kenne ich, glaube ich, niemanden, der anfängt, dann halt irgendwie eine Repräsentanz kriegt und darüber dann erfolgreich wird. Ich kenne eigentlich nur umgekehrt Leute, die schon Erfolg haben, dann in eine Repräsentanz gehen. Entweder weil sie sich erhoffen, dass daraus mehr passiert dann, was eigentlich nie der Fall ist. Sie geben einfach nur Geld ab. Oder Leute, die schon wahnsinnig Erfolg haben und sich dann irgendwie halt Management oder sowas holen, weil sie einfach Aufgaben abgeben wollen, damit sie sich mehr aufs Fotografieren konzentrieren können. Aber dieses, wie es früher war, dass du halt eben, yes, jetzt habe ich eine Agentur und jetzt geht's richtig ab. Ich glaube, das hat sich geändert. Ich glaube, die Agenturen sind jetzt die Nutznießer von den Fotografen und Fotografinnen und nicht mehr umgekehrt.
Total, weil wie es halt eben ist, ne, klar, früher wusste man nicht, wer macht denn Fotos. Heute, ich habe so viele große Kunden auch halt als Direktkontakte, weil die halt was auf Instagram gesehen haben. Mitarbeiter. Und das ist natürlich schon cool, dass es diese Türen öffnen kann. Und ja, das ist auch einer der Tipps, die mir noch so eingefallen sind. Aber das reißen wir, glaube ich, später nochmal an. Weil ich auch glaube, dass diese Tage von klassischen Repräsentanzen und so eben auch gezählt sind. Weil, wie du sagst, ich glaube, das ist eher ein Nutznießer, wie so ein Parasit fast schon, der halt dann noch so irgendwie in diesem System hängt. Und das vielleicht ähnlich wie jetzt auch durch, wenn es wieder auf Blockchain zurückkommt, dass halt gesagt wurde, warum brauchen wir denn diese dritte Partei, die eigentlich nur mitverdient und alles schlimm macht? Beispiel Banken, die irgendwie andauernd wegen irgendwelchen Spekulationen vom Steuerzahler gerettet werden müssen. Was machen die denn eigentlich sinnvoll? Die machen auch viel Sinnvolles. Aber ne, dieser Gedankengang immer, hey, kann man das nicht auch anders lösen? Und das finde ich eigentlich auch was mich gerade auch an meinem Weg so reizt und was mir eben auch so wichtig ist, ist, ich finde, es ist manchmal auch so ein bisschen so Rock'n'Roll und nicht im Sinne von, also ich nehme überhaupt keine Drogen und jetzt nicht dieses klassische Rock'n'Roll was, aber im Sinne von, ich finde es wahnsinnig cool, in so einer Umbruchsphase zu sein, wo sich viel ändert.
Das ist ein bisschen mehr Punk als Rock'n'Roll eigentlich.
Vielleicht Punk.
Dieses Experimentelle.
Dieses Straight Edge. Nein, also ich trinke schon mal auch Alkohol, aber jetzt sehr, sehr wenig. Also jetzt nicht gar keine Drogen.
Ich habe kein X auf deiner Hand gesehen.
Ja. Aber einfach, dass es so eine faszinierende Zeit ist und ich finde es wahnsinnig cool, niemandem was schuldig zu sein und einfach machen zu können. Und wenn ich morgen nach Kapstadt für einen Job muss, dann mache ich das. Und wenn ich nächsten Monat sage, ich will ein freies Projekt drehen und mache dafür aber keinen Umsatz, dann mache ich das, weil ich bin, es muss natürlich aufgehen, ne? Das ist eine sehr privilegierte Situation, keine Frage. Aber ich finde das wahnsinnig cool, dass ich halt nicht diese Restriktion noch habe von diesem klassischeren Weg gerade, dass ich halt ich bin niemandem was schuldig. Klar muss ich meine Miete zahlen können und irgendwie meine Pflichten als Mensch erfüllen wie jeder Mensch. Aber abgesehen davon, ich sage, ich will morgen einen Monat nach London gehen und das funktioniert mit Visas und so ein Quatsch, könnte ich das tun. Und das finde ich ist wahnsinnig viel wert, zu sagen, wisst ihr was? Ich bin jetzt niemandem schuldig, 20% zu geben. Ich bin niemandem schuldig, weil ich irgendeinen Jahresvertrag habe, hier jetzt Content zu machen. Das mag vielleicht auch noch kommen. Ich meine, das ist ja auch, kann auch cool sein. Es geht gar nicht darum zu sagen, dass es nicht cool sei, aber ich genieße es wahnsinnig, so frei zu sein und eben auch Dinge mal anders machen zu können und eben auch mit Leica zu arbeiten. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch gerade mit Leica in einem Projekt, was ich jetzt hier noch nicht nennen will, aber was halt einfach noch niemand gemacht hat, so mit Leica im sozialen Medienkosmos und einfach so Sachen zu machen, so ein bisschen manchmal auch Reach for the Stars. Also so oft schreibe ich Konzept und denke mir so, als ob das jemand macht. Und manchmal, also nicht immer klappt es, klar. Ich glaube, so Rückschläge gehören auch einfach dazu, Rückschläge im weitesten Sinne, aber warum nicht probieren und warum nicht mal anders machen?
Und es ist auch die beste Zeit dafür, weil so Unternehmen wie Leica oder Porsche oder sowas, also die, die halt auch Kohle haben, sind ja jetzt gerade auch in der Phase, wo sie, wenn man mal ehrlich ist, händeringend versuchen müssen, den Anschluss an eine neue Generation zu finden.
Ja. Und ja, ich glaube, deswegen ist es ja auch teilweise schön, was sich da eben für Synergien ergeben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt immer so einmal im Jahr gibt es so ein Treffen von Leica, das ist schon cool, wenn man mit denen an, und das ist ein bunter Mix, also da sind jetzt auch einige deutlich älter, da sind auch noch Leute jünger, und aber irgendwie, da findet man halt doch so als Community zusammen, und der eine hat vielleicht mit der Sache überhaupt nichts am Hut, aber es ist halt irgendwie so ein schöner Generationenaustausch, klingt jetzt ein bisschen drüber.
Ja, aber ich glaube, das ist es schon. Ich meine, bei Leica hast du halt wirklich das, also wirklich völlig unabhängig von der Marke, einfach nur, was es um sich versammelt. Du hast halt schon auch irgendwie die Creme de la Creme der Fotografie, weil halt alle von diesem Mythos irgendwie angezogen wurden immer. Und ich meine, von Cartier-Bresson bis ja, alles, was da halt heute noch so rum, bis zu dir eigentlich, weißt du? Es ist halt einfach, es hat immer das angezogen, und du wirst halt da mit Koryphäen zusammenarbeiten, mit wahnsinnig interessanten Leuten auch, weil das hat die Marke halt geschafft, sich interessante Leute rauszuziehen auch.
Ja. Ja, also verrückte Markengeschichte. Und ich meine, deswegen finde ich es auch cool, weil mich natürlich wirklich die Produkte, also ich arbeite wirklich mit den Produkten.
Du bist heute mit einer M6 zum Kaffeeladen gekommen.
MP. Aber. Ja, also, ne, also ich habe wirklich auch eigentlich immer eine Kamera dabei. Und ja, ich finde es auch eine coole Marke zu repräsentieren, auch wenn man guckt. Ist auch eine der wenigen Firmen, die jetzt zu den, sag ich mal, dunkleren deutschen Geschichtsjahren halt nicht irgendeinen Mist gemacht hat, sondern da gab es eigentlich, also so, wo ich wirklich sagen würde, das ist eine Marke, hinter die man sich stellen kann, die im Großen und Ganzen alles richtig macht, gerade in letzter Zeit wieder sehr, sehr viel auch richtig, glaube ich. Und deswegen finde ich es so cool, weil es ist halt nicht so was Erzwungenes, dass irgendwelche Geldbeträge fließen müssen und ich jetzt sage, Nikon ist die beste Kamera, weil die zahlen mir einen Betrag. Also so, sondern es ist so, ich finde es wirklich cool und ich bin da nur hingekommen, weil ich es wirklich cool finde. Und ich lebe das aber auch in der Realität. Also ich habe jetzt nicht heute Morgen eine Kamera mitgebracht, weil ich dir irgendwas, also so, weißt du? Das ändert ja jetzt gar nichts, und ich habe die halt dabei, weil ich sie wirklich dabei habe.
Jede Minute, die du sie dabei hast, wirst du bezahlt.
Genau. Ja, nee, eben nicht. Aber deswegen, ja, und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, wo es halt wieder hingeht, auch mit dieser Demokratisierung zu Stories, die echt sind, Stories, die Leute interessieren, und dass du im Idealfall, wenn du irgendwie eine Person bist, die auch vielleicht in sozialen Medien dafür bekannt ist, dass sie irgendwie authentisch ist, dass du halt auch eher Produkte vertrittst, die du authentischerweise vertrittst, weil du sie wirklich gut findest und nicht, weil irgendein Konzern sagt.
Woran man auf jeden Fall sieht, dass du es wirklich gut findest, ist, dass du so weit gegangen bist, dass du dir das Jahr, in dem die M6 rausgekommen ist, auf den Arm hast tätowieren lassen.
Ja.
Also das ist ja dann doch schon ein Commitment auch, muss ich sagen.
Ja, ne, also wie gesagt, ich meine, man hat natürlich ein bisschen auch Recherche gemacht, dass das nicht, also auch so, was ich ja vorhin nochmal mit Firmengeschichten und so, dass es halt nicht irgendwie einen blöden, aber nee, deswegen, also ich hätte es jetzt ein bisschen drüber gefunden, mir ein Leica-Logo zu tätowieren oder M6, weiß ich nicht. Und das finde ich halt irgendwie 1984, ne, es ist nicht mein Jahrgang, es ist eigentlich eher ein cooler Opener für Gespräche,
ja, ja,
dass
ja.
Leute halt so sind, 84, bist du 84?
Nee. Du hast dich so gut gehalten.
Was, warum dann? Und ja, also eigentlich finde ich es einen ganz netten, also ja, also ich bereue es null, also ich fand es cool, ich wollte eh anfangen so mal mit ein bisschen Tattoos, und du hast ja auch einen Arm.
Ah, ja.
Also ich weiß nicht, was du sonst noch
und
hast.
Und kompletten Rücken und Beine. Also ja, ich bin schon ein bisschen weiter.
Ja, weil dein rechter Arm ist nicht?
Nee, der ist noch nicht. Denn ich weiß noch nicht, ob ich den nicht frei halte. Mal schauen. Aber an dem Bein ist noch, der Rücken ist komplett zu. Mal gucken. Ich habe immer so Phasen. Ich habe auch 10 Jahre lang überhaupt keine Tattoos gekriegt und dann wieder angefangen. Who knows?
Verrückt. Ja, ich habe mir gesagt, so eher die Arme. Mal sehen. Weiß ich auch noch nicht. Also ich mache mir da jetzt auch gar keinen Druck. Ich finde es halt ich persönlich würde mich halt niemals tätowieren aus so einem ästhetischen Aspekt, im Sinne von, ich muss jetzt hier irgendeine Form hinknallen, damit das mit der aufgeht, und dann mache ich hier den Lückenfüller rein, sondern
das habe ich schon ein bisschen, muss ich sagen. Aber die Sache ist auch, wenn du genügend Tattoos hast, ist es irgendwann egal, was du dir stechen lässt, weißt du? So, jetzt ist auch schon wurscht.
Verstehe ich den Gedankengang. Aber ich denke immer noch so, wenn ich mich jetzt 10 Jahre nicht tätowiere, weil ich nicht das Gefühl habe, ich habe irgendein Motiv, was ich irgendwie auf meiner Haut haben will, dann sei es drum.
Ja, bei mir war es tatsächlich dann eher so, dass ich eine Tätowiererin aus Ungarn auf Instagram gefunden habe tatsächlich. Und ich fand ihre Sachen einfach so cool, dass ich den Arm eben fast komplett habe von ihr machen lassen, einfach als sie dann mal, als wir zufällig mal in derselben Stadt waren.
Ja, auch cool. Ja.
Und ich habe es dann auch verbunden mit Reisen eben. Ich bin dann auch teilweise nach Polen gefahren, um mich da von bestimmten Leuten tätowieren zu lassen und sowas, die ich halt super gut fand. Und das war dann irgendwie schön. So habe ich dann eher, anstatt dass ich ein Motiv schon im Kopf hatte, wegen irgendeiner Verbindung mir das abstechen lassen, habe ich eher gesagt, ich finde diese Künstler oder Künstlerinnen so gut und ich fahre dann dahin und lasse mir etwas von denen dann stechen. Das war dann irgendwie auch so die Motivation viel.
Ja. Ja. Naja, Ostblock ist auch spannend. Das ist nochmal ein ganz anderes Voll. Thema. Also das reizt mich auch noch sehr.
Ich würde aber jedem empfehlen, im Sommer hinzufahren. Das macht die ganze Sache ein bisschen
freundlicher. Ja, gut, wir hatten ja vorhin noch New York. New York im Winter ist jetzt auch nicht so der für viele Leute niceste Ort wahrscheinlich, weil auch ein bisschen kälter wird. Aber ja, ich finde auch, dass der Ostblock sehr viel Potenzial, also da kriegt man halt einfach nicht so viel mit. Das ist halt immer noch so dieses westliche, so der Westen erzählt die Welt. Und es gibt echt viele verrückte Leute da, die viel weniger Aufmerksamkeit noch bekommen einfach als westlichere KünstlerInnen, Menschen, whatsoever. Ja, spannendes Thema. Da will ich auch ein Projekt gerade zu machen.
Ja?
Ja, weil ich bin ja streng genommen Ostdeutscher. Mhm. Also ich bin im Osten geboren und 18 Jahre habe ich im Osten gelebt, natürlich nach der Wende. Aber ich bin auch so ein bisschen eine komische Mischung, weil meine Eltern sind beide aus dem Westen in den Osten gezogen nach der Wende. Das heißt, ich habe auch überhaupt keine Familie im Osten. Auch die meisten meiner Schulfreunde waren tatsächlich auch aus westdeutschen Elternhäusern, wenn man es so nennen möchte. Was auch immer das jetzt zur Sache tut, ich hatte auch das Gefühl, bis ich da weggezogen bin, dass es dieses Ost-West-Ding gar nicht mehr so gibt. Auch dann durch das Internet war das so. Also wenn ich dann bei meinen Familien und Freunden halt außerhalb des ehemaligen Ostens war, hatte ich nie das Gefühl, dass es irgendwas anders ist oder dass es Thema sei. Aber umso älter ich werde und auch meine Freundin ist aus Hessen, habe ich schon gemerkt, dass es auch selbst in meiner Generation noch so ein Ding ist. Und
spannend.
Das kocht ja gerade auch total hoch, auch jetzt durch den Herrn Oschmann jetzt. Da gab es ja dieses Buch auch, was ich sehr, sehr cool fand zu lesen. Ist natürlich ein bisschen überzogen, aber das sagt er auch selbst. Und ich finde es, weil das ist auch so, wo ich mit meiner Arbeit gerne hin will. So, ich finde dieses ganze Social Media und Transitions und was ist eine verrückte Perspektive, finde ich mega cool. Aber ich würde gerne noch mehr auch in eine Richtung kommen, dass ich hin und wieder Projekte mache, wo ich sage, ich kann damit irgendwie actually was Positives beeinflussen und nicht dafür sorgen, dass Menschen noch mehr kaufen von irgendwas, was sie wahrscheinlich gar nicht brauchen.
Mit Sicherheit nicht brauchen.
Und vieles wahrscheinlich nicht. Und ja, das ist eigentlich so, da hätte ich Lust. Und ich glaube eben auch gerade durch diese AfD-Problematik im Osten, nicht, dass es eine Entschuldigung sei, aber ich sehe schon viele Gründe, warum es vielleicht so passiert. Und ich fände es eigentlich deswegen gerade jetzt eine mega spannende Zeit, da mehr drüber zu sprechen. Gar nicht aus so einer Opferrolle. Also ich, bei mir hätte es nicht besser laufen können. Aber ich habe das Gefühl, ich verstehe es in gewissen Punkten und ich darf mir auch eine Meinung erlauben, weil ich da halt 18 Jahre gelebt habe, was vielleicht nach der Wende auch alles schiefgelaufen ist. Und das finde ich zum Beispiel jetzt gerade ein wahnsinnig spannendes Thema zu behandeln, was vielleicht einfach falsch läuft und was wir ändern müssen, damit dieser demokratische Diskurs wieder entsteht, weil ich halte es für wahnsinnig gefährlich, was gerade passiert, dass man sagt, naja, das sind halt Ossis, das sind halt Dumme, die sind halt Nazis, bauen wir wieder die Mauer und lassen die mal machen. Das kann ja nicht der Anspruch sein und das wird ja auch nicht funktionieren. Und ich glaube, das große Ziel muss ja sein, diese Menschen wieder einzufangen. Aber der erste Schritt ist halt, diese Menschen zu verstehen. Und es gibt halt nun mal einfach auch belegbare Zahlen, wie unfassbar ungerecht es läuft und gelaufen ist. Und darum geht es jetzt gar nicht zu sagen, das, was vor der Wende war, war grauenhaft, ne? Das war eine Diktatur, aber sozusagen, was nach der Wende auch passiert ist im Osten und auch so, was psychologisch mit den Menschen passiert ist, ich glaube, da gibt es sehr viel Themen, über die man sprechen muss, die vielleicht auch unangenehm sind, weil es natürlich im Umkehrschluss heißt, dass man was vom Westen nehmen muss und mehr an den Osten geben oder das ist ja auch das Problem, was wir insgesamt global haben, auch mit so Entwicklungshilfen. Klar, können wir den Reichtum, den wir hier führen, den kann nicht jeder Mensch auf der Welt haben und das verstehen Menschen irgendwie nicht. Also wenn es Menschen auf einem afrikanischen Kontinent beispielsweise besser gehen soll, heißt das, wir müssen weniger haben. Und andersrum wird es nicht funktionieren.
Ja, aber ich glaube, dass es tatsächlich eher kurzfristig ist und langfristig können wir alle verdammt hochkommen. Ich meine, gerade mit Essen ist es ja zum Beispiel, ich meine, das ist ein einfaches Beispiel, aber das Problem ist ja die Allokation, also das Zeug tatsächlich dahin zu schaffen und halt nicht eben wegzuschmeißen, weil wir es nicht für den hohen Preis verkaufen können, sondern das halt auch an den richtigen Ort zu kriegen. Wir haben mehr als genug Essen auf der Welt eigentlich, ja. Und das, wir sind ja auch in der Zeit, wo tatsächlich mehr Leute an den Folgen von Überernährung sterben als an Unterernährung. Wild. Mehr Leute sterben an fressen sich zu Tode, als das Verhungern, ja. Aber mit dem Osten ist es, ich finde es immer faszinierend. Du weißt bestimmt mehr als ich, ja, über das. Ich meine, du kommst daher und alles. Ich komme aus München. Was habe ich schon für eine Ahnung, ja. Aber es ist schon tatsächlich, wir haben so viele Sachen, die, wo ich finde, wir haben Erfolgsgeschichten, ja. Feminismus, Integration, wir werden insgesamt, auch wenn alles vielleicht nicht schnell genug geht, wir sind auf einem super Weg, eine viel liberalere Gesellschaft zu werden. Aber diese Integration des Ostens oder ein Zusammenwachsen zwischen Osten und Westen in Deutschland, das ist über 30 Jahre her. Wir haben so viel Kohle da reingebuttert und wir haben es überhaupt nicht hingekriegt.
Ja.
Wirklich.
Und ich finde, da geht es halt einfach, und das finde ich halt ein wahnsinnig spannendes Thema, da einfach einen Diskurs zu eröffnen. So, ich habe auch nicht die Lösung. Und ich habe auch nicht die Antworten oder, und ich sage jetzt auch nicht, ich fühle mich unfair behandelt, gar nicht. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, eben darüber mit einer künstlerischen Arbeit einfach einen Diskurs, weil ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir zu einer Lösung kommen, dass man versucht zu verstehen, warum passieren da Dinge, wie sie passieren und nicht halt einfach zu sagen, naja, es sind halt Idioten. Die gibt's da auch mehr, also teilweise, ne, es gibt mehr Nazis im Osten als im Westen. Keine Frage, also es ist auch faktisch belegbar, aber
es gibt halt auch mehr Armut,
es ist halt
weniger Chancen und dann kommen komplex. Halt solche Sachen auch hoch.
Ja, die Nazis ziehen auch in den Osten, die AfD ist eine, es ist komplex, AfD ist eine Westgründung. Bis auf eine Person sind alle Vorsitzenden der AfD auch Westdeutsche. Trotzdem ist es die Ostdeutschen Partei. Also es ist völlig gaga alles, wenn du dir das wirklich mal faktisch durch. Ich glaube auch in der Bundestag sind, glaube ich, unter 2% Ostdeutsche. In Führungskräften deutschlandweit, auch im Bildungssektor, Professoren, Professorinnen. Es ist erschreckend, wie wenig Ostdeutsch es ist. Und es geht ja gar nicht, also, und naja, das Problem ist halt immer bei solchen Themen, das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Das ist wie wenn man über Klimapolitik spricht oder über Rente oder das finde ich halt eigentlich schade, dass
man halt auch Fehler eingestehen muss.
Ja, aber das finde ich eigentlich auch schade, auf jetzt zumindest in Deutschland auch, dass es eben auch in der Politik niemanden gibt. Das hängt natürlich auch wieder an komplexen Systemen, der halt auch mal sagt, lol, vieles ist irgendwie auch echt blöd gelaufen und um das zu ändern, müssen wir jetzt Geld in die Hand nehmen und das Geld wird dann woanders fehlen und ja, das finde ich halt schwierig. Also man hat das Gefühl, das ist halt das Problem durch dieses, dass Leute wiedergewählt werden wollen, macht halt niemand unangenehme Entscheidungen, weil wenn jetzt die SPD
das
sagt,
das ist das größte politische Problem, das wir haben.
Wir machen jetzt mal ein ordentliches Rentensystem, dann wählt niemand mehr die SPD von den Rentnern, weil das heißt ja, dass den Rentnern was genommen wird. Aber die Frage ist halt, was macht das langfristig mit uns? Das heißt, wir fahren halt die ganze Zeit auf so eine Wand zu und alle wissen, dass diese Wand da ist, aber eben dadurch, dass die wiedergewählt werden müssen, geht es halt niemand an und man versucht immer so eine Bremse mehr in den Zug zu bauen, aber er fährt halt trotzdem auf diese Wand zu und es ist eigentlich außer Frage, dass er da halt irgendwann reinknallt, aber dann heißt es halt, es macht halt die nächste Legislaturperiode. Das ist dann deren Problem und das ist ja so ein bisschen, glaube ich, einfach in vielen Bereichen das Problem und halt auch in dieser, ich nenne es mal Ostdeutschland-Politik oder einfach was da passiert ist nach der Wende und ja, das ist, glaube ich, so long story short, was ich sehr spannend fände, mehr zu behandeln. Dass man sagt, man greift sich einfach auch Themen raus, wo man vielleicht einen positiven Einfluss haben kann. Zumindest eine Diskussion eröffnet. Ob die jetzt positiv oder negativ ist, zumindest haben Leute vielleicht einmal mehr darüber gesprochen und darüber nachgedacht. Und vielleicht hat nur einer was verstanden. Oder das wäre, glaube ich, das Ziel.
Das ist der beste Ort, um zu enden mit dem Gespräch, würde ich sagen.
Machen wir einen Strich drunter.
Danke dir.
Ich danke dir.
Wir machen jetzt noch die Tipps.
Wir machen jetzt noch die Tipps.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden.
Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst, und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mirie, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.